Leute, ihr wisst ja, ich bin viel am Smartphone, ne?
Ja.
Und
ja.
Ich spiele nur Mini-Metro da drauf, ne? Den ganzen Tag zocke ich nur und das macht dann meine U-Bahn und so.
Ja.
Aber ich habe jetzt nochmal gelesen, ne, dass so ein Smartphone, so ein normales Smartphone hat das millionenfache an der Rechenleistung von dem, was damals die Computer bei der ersten Mondlandung hatten, ne? Und da frage ich mich, kann man da nicht irgendwie mehr machen oder so? Habt ihr da irgendwie, ich sag doch so, ich sag doch smarte Typen, habt ihr da irgendeine Idee für mich?
Ja, ich kann dir da direkt helfen, Herr. Es gibt von der Vodafone Foundation, ja, also Vodafone hat jetzt ja schon ein paar Mal diesen Podcast unterstützt und mit denen haben wir schon ein paar Mal, das sind ja unsere Kumpels, sind Buddies quasi. Also sitzen, wenn ich zu Vodafone gehe, dann kann ich mich auf bei den Leuten auf den Schoß setzen.
Ja, so wir nennen sie auch Vodi, wir nennen sie ja Vodi.
Vodi, ja, Vodis, Vodis. Hey, komm mal her, Vodi. Ja. Und die Vodafone Foundation hat eine App entwickelt, die heißt DreamLab App, ja, und damit kann man seine Rechenleistung, seine Smartphones einspeisen in ein Netzwerk, was dann dazu führt, dass dieses Netzwerk diese gesamte Rechenleistung nutzt, um ja, die machen da was ganz Wissenschaftliches, aber ich glaube, mein Wissenschaftsexperte, mein persönlicher, der mir immer folgt, immer so 2 Meter von mir entfernt, Nils Bokeberg, ich schalte mal rüber. Was genau, wie ist das nochmal? Die Rechenleistung geht dann irgendwie dahin? Irgendwie nach London? Erzähl doch mal.
Ja, guten Tag, Herr O'Sullivan. Ich muss hier gerade meine Wissenschaftspfeife aus dem Mund nehmen. Schön, dass Sie sich in mein Labor geschaltet haben. Ich kann Ihnen kurz erklären, was es mit der DreamLab-App auf sich hat. Die DreamLab-App schafft es, die Rechenleistung der Telefone, die ihr zur Verfügung gestellt werden, zu nutzen, um damit die Erforschung von Medikamenten und allen Dingen, die das Covid-19-Virus betreffen, mit einer höheren Rechenpower leisten zu können. Das Ganze wird durchgeführt vom Imperial College London. Die sind der offizielle Partner der DreamLab-App. Und je mehr Menschen die App nutzen, desto schneller können auch zum Beispiel wirksame Therapien entwickelt werden. Diese App ist ganz wichtig kostenlos. Sie verwendet keine persönlichen Daten. Und das Beste ist, man kann zu Hause bleiben, denn wir sollen zu Hause bleiben und gleichzeitig durch diese App Covid-19 bekämpfen. Besser geht es an unserer Stelle hier aus dem Labor nicht. Oh, ich glaube, da ist gerade eine weiße Maus entlaufen. Ich müsste mich mal kurz darum kümmern. Ich gebe zurück zu Ihnen, Herr O'Sullivan.
Leute, holt euch die App. DreamLab App, einfach im App Store suchen. Und damit könnt ihr quasi im Schlaf was Gutes tun, eure Rechenleistung zur Verfügung stellen. Und Nils oder Herr Bokeberg, Professor Dr. Bokeberg hat es ja gesagt, eure persönlichen Daten werden da nicht verwendet und die App ist kostenlos und ist eine gute Sache.
An dieser Stelle vielen Dank an Vodafone für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und natürlich für diese App, die uns alle ein bisschen helfen soll, die Welt etwas schneller wieder etwas besser zu machen. Und jetzt geht's endlich los, liebe Leute, mit dem Podcast eurer Wahl, mit Gästeliste
Geisterbahn. Hochleistungsedition.
Gästeliste Geisterbahn.
Herzlich willkommen zu meinem Webinar hier über strukturiertes Arbeiten im Homeoffice.
Okay, ja. Okay.
Schön, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Wir gehen
sehr gerne,
jetzt,
ja, sehr gerne.
Ich wollte kurz fragen, ob Sie die Badges bekommen haben, die ich Ihnen geschickt hatte. Für die
Badges? Was denn für Badges?
Also ich habe das überhaupt nicht eingesehen. Ich habe 150 Euro bezahlt für den Kurs. Ich will jetzt was lernen hier.
Was sind denn Badges?
Ja. Hermann.
Das war so eine Art Münze mit einem Anstecker dran, die hatte ich Ihnen geschickt, weil das wäre jetzt wichtig wegen der Energie.
Also bei mir ist gar nichts angekommen. Bei mir ist gar nichts angekommen.
Bei mir ohne.
Gar nichts. Ich krieg sowieso seit Wochen keine Post mehr.
Ja, das ist wegen der Regierung alles. Sorry, ich weiß auch nicht, wo das hinführen sollte.
Ey, ich habe auch diesen Berliner gemacht. Ich weiß nicht, ich habe gar keinen Bock auf den. Ich habe einfach so schon von Anfang an gedacht, dass ich habe null Bock auf die Nummer gerade als Berliner.
Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Gästeliste Geisterbahn, dem Podcast von, für, mit und gegen alles und jeden.
Der Podcast mit dem Blödelbaden Ihres Vertrauens.
Oh ja.
Nils Bokeberg, meine Damen und Herren.
Das bin ich. Herzlich willkommen. Dankeschön.
Für die 2 Leute, die das noch nicht mitbekommen da draußen. Nils hat abgeliefert, hat großflächig angegriffen. Wie ein Düsenjet ist er abgehoben und hat einen riesigen Blödelett geschrieben. Den ihr, sage ich jetzt einfach mal so, am Ende dieser Folge hören könnt.
Ja, das Geile war ja auch, Nils, muss ich dir jetzt hier auf diesem Wege sagen, ich fand ja auch, du hast ja ein bisschen eingeleitet, so gemeint, ja, es gibt ja keine Blödelbaden mehr und Wenn, dann gibt's nur noch Sauf-Hits und so und Ballermann-mäßig und dann ist direkt im Refrain Sauf, Sauf, Sauf. Ja. Ich hab so gedacht, aha, okay.
Ich habe ihn auch direkt in meinem inneren Ohr direkt mit so einem geilen Beat drunter gehört. So.
Es gibt halt Sauf-Hits und es gibt Blödel-Hits, die vielleicht Saufen als Thema haben. Aber ja, da ist,
nee, das ist, schon, ist auch genau so. It's a fine line. Wie hast du denn, wie lange hast du da geschrieben dran?
Den halben Tag gestern. Ich habe gestern mich hingesetzt und habe so angefangen, so ein bisschen, ich spiele im Moment extrem viel Ukulele. Ich bringe mir irgendwie fast jeden Tag irgendein anderes Lied bei auf der Ukulele, das ich covern will. Oder cover, so für
immer
mich
nur
Spaß.
Diese von dem dicken Hawaiianer wahrscheinlich, die Songs, oder?
Nee, ich gucke immer nach. Ich denke. Ich überlege immer so Songs und überlege, ob die einfach sein könnten und dann google ich die Ukulele-Chords sozusagen und dann versuche ich mir die drauf zu schaffen, so Break My Stride und solche Songs irgendwie so.
Ey,
80er
oh, geiler Song.
Übrigens, rest in peace an den Hawaii-Mann, sorry, das ist so ein T-Shirt.
Absolut.
Rest in peace. Aloha to the gods.
Was ich
ja immer sage.
Was ich auch bei dem Intro zum Song, Nils, wo du das erklärst, ist mir das auch bewusst geworden, weil du sagst ja, dass es also einmal traurigerweise keine Blödelhits mehr gibt, wie wir letzte Folge festgestellt haben. Ja. Und dass, wenn heutzutage Männer eine Gitarre in der Hand haben, dass dann immer gleich was Trauriges kommt.
Ja, das fand ich auch gut.
Das fand ich sehr
möchte
gut.
Übrigens, ich möchte übrigens korrigieren, Herm, das habt ihr beiden gestern, letzte Folge rausgefunden, dass es keine Blödelhits gibt. Ich habe mit dem Scheiß nichts zu tun, ja. Aber ich fand den Song auch gut, muss ich sagen. Ich finde die Einladung auch gut. Sorry, Herm.
Vielen Dank.
Ja, jedenfalls haben Nils und ich ja letzte Folge rausgefunden, dass jedenfalls hast du ja gesagt, dass Männer, wenn die heutzutage Männer gerade so eine Akustikgitarre in der Hand haben, dann wird es immer traurig. Und da habe ich gedacht, abgesehen von dem Hawaiianer, von dem wir gerade gesprochen haben, gibt es ja eigentlich gibt's keine so traurigen Ukulele-Lieder. Dann habe ich mir so vorgestellt, wie sie die ganzen traurigen deutschen Singer-Songwriter aber dann das mit so einer Ukulele machen, im Schwarz-Weiß-Musikvideo dazu. Das fand ich sehr schön, die Vorstellung.
Aber die da bin ich voll bei dir, Herm. Das war auch so eine Sache, die ist bei, manchmal ist es ja auch so, da bleiben irgendwie so Aussagen oder irgendwie, was man so aufschnappt. Kennt ihr das, dass es dann einfach irgendwie voll hängen bleibt? Also ich habe manchmal auch so Sachen.
Wenn du eine Grimasse machst und dich jemand erschreckt, dann bleibt das für immer.
Ja, nee, ich habe jetzt, also ich meine, ich will natürlich darauf hinaus, dass das, was Nils gesagt hat, mit diesem, dass Männer immer irgendwie nur, wenn sie eine Gitarre in der Hand haben, traurige Sachen singen. Und das habe ich echt, das fand ich eine gute Aussage, weil das stimmt. Ich habe dann echt versucht, Beispiele zu finden und ich kam echt auf niemand. Es ist immer halt irgendwie, I'm looking around, I'm looking down. Es ist immer irgendwas halt so. Und dann aber wegen der Aussage, ich habe noch so ein Beispiel. Also es ist ja eigentlich, ist ja jetzt keine, also ich glaube, was ich sagen will, ist, das ist ja jetzt keine Aussage, die jetzt mein Leben grundlegend verändert. Aber ich finde es so interessant, wie das Gehirn funktioniert und sich manche Sachen aussucht, die, wo sie sagt, das behalten wir. Das denken wir jetzt öfter dran an die Aussage. Das merken wir uns. Genauso wie, und jetzt kommt, jetzt wird das alles Sinn machen für euch. Mir hat mein Mitbewohner Andi, liebe Grüße an dieser Stelle, der wohnte mittlerweile in Amerika, in Santa Barbara. Das ist in der Nähe vom Silicon Valley. Und der hat, mit dem habe ich mal zusammen gewohnt in der Bornholmer Straße. Und da habe ich mal eine Bolognese gemacht und wir waren so zusammen in der Küche. Und ich weiß nicht warum, aber ich denke da voll oft dran, dass er so das Hackfleisch klein gemacht hat in der Pfanne. Und er hat es so relativ, großzügig klein gemacht. Nicht so ganz klein gemacht, sondern ein bisschen größer gelassen alles. Und ich habe ihn so gefragt, warum machst du das nicht so noch kleiner? Und dann hat er gesagt zu mir, oh, ist ein bisschen gröber halt. So, und ich weiß nicht warum, das war's schon, es gibt keine Gag, es ist keine Pointen-Story. Und ich habe mir jedes Mal, wenn ich irgendwie Bolo mache oder sowas, denke ich daran, dass Andi gesagt hat, ja, ist ein bisschen gröber halt. Ich weiß nicht warum, ich finde das Gehirn so weird, das hat mir mein Gehirn einfach so in die Schublade gepackt, das ist wichtige Information. Mathematik, Physik, ciao, wie man richtig vögelt, auch nicht mehr da, aber eine grobe Bolognese, die kann ich machen, danke. Naja. So viel dazu. Kleiner Exkurs in mein Gehirn.
Ja.
Ich nehme euch ja gerne mit, Leute. Ich nehme euch da an der Hand und lade euch ein. Mach die Tür auf und sag, komm, Blödelbade, komm rein, sing einen Song.
Blödelbade, komm rein. Wir kommen jetzt zum, ich schätze, 50-minütigen Sonderteil dieser Folge. Und wir geben ja sonst nie Interna raus, aber ich möchte kurz den Whistleblower machen und Interna rausgeben. Als wir diesen Aufnahmetermin gerade geplant haben, also wir sind ja live, klar, schrieb Donny, Leute, ich habe überhaupt nichts erlebt, ich kann nichts erzählen. Und dann jetzt aber heute, wenige Stunden vor der Aufnahme, schrieb Donny wiederum, ich hole heute ein Paket aus den Schönhauser Alleen ab. Da werde ich auf jeden Fall drüber berichten. Und jetzt bin ich gespannt. Hast du es getan? Hast du das Paket abgeholt?
Ich war nicht da.
Ich hatte meine Maske nicht dabei.
Ah, stimmt, da müssen wir jetzt dran denken.
Nee, ich war, also das ist auch ein Grund tatsächlich, aber ich habe es leider erst um 14 Uhr bemerkt und das ist jetzt gerade Ortszeit 15 Uhr, liebe Zuhörer da draußen. Ortszeit 15 Uhr, 29. April 2020. Koordinaten sind 24.720,9 nördlich, 26.027,4 östlich. Ach, keine Ahnung, wo ich damit hin wollte. Ja, jedenfalls, ich war nicht da, nee, aber okay. ich habe trotzdem was ich erzählen kann. Ich würde es jetzt einfach annehmen als Anlass, obwohl ist ich okay. jetzt schon wieder okay. 70% Redeanteil habe in den ersten 7 Minuten, aber ich bin danach einfach ruhig, okay? Können wir uns auch vereinigen?
Ich bin gespannt.
Aber ich habe tatsächlich, ich brenne so ein bisschen darauf, euch das zu erzählen, weil ich das wirklich sehr witzig finde und ich glaube, ihr werdet das auch witzig finden. Und zwar, es ist keine große Story, aber es ist eine kleine Sache, die mir gestern Abend passiert ist. Und zwar, ich habe bei Instagram, ich habe Instagram aufgemacht und das ist ja jetzt ein bisschen weniger geworden, dass so viele Leute live gehen, ne? Aber ich hatte da auf jeden Fall so einen, ich sage jetzt mal nicht den Namen, weil es ist auch einfach wurscht. Da war jemand mit diesem Live-Ding, ne? Und da habe ich einfach mal draufgeklickt, ich sag, komm, scheiße, aber ich guck mal, das ist, wo zwei Leute zusammen sich treffen, ne? Das war so dieses so Dings und Dings sind live. Und ich dachte mir so, ach komm, scheiße, ich habe den noch nie live gesehen, ich guck mal da vorbei. Und dann klicke ich da so drauf. Und ich werde Folgendes passiert. Oben rechts sehe ich eine Eins, also ein Zuschauer.
Ja.
So. Und es ist, und manchmal, ich weiß nicht, manchmal speichert Instagram sozusagen vergangene Live-Sachen oder keine Ahnung, vielleicht bin ich genau zu dem Zeitpunkt reingekommen, aber ich komm also rein, sehe oben eine Eins und höre nur von beiden Folgendes. Nur das letzte so. Okay, danke, ciao, tschüss. Ich fand das, und ich musste so lachen, das ist so mega einfach so, ich bin der Einzige hier und ich bin auch noch zu spät, okay, danke, ciao, tschüss, und das habe ich noch mitbekommen, diese eine Sekunde, und dann saß ich da irgendwie mit dem, und habe mich so gefühlt, ich weiß auch nicht, ich dachte so, hey Leute, bleibt doch noch, worüber habt ihr geredet, was war hier los? Ja, das weiß ich nicht, es war irgendwie eine Beobachtung, die ich für aufschreibenswert empfunden habe gestern.
Die Welle der Instagram-Livestreams ebbt aber langsam wieder ab, ne? Hat man so.
Ja, Gott sei Dank.
Gemacht. Leider auch die Late Night von Nils und Maria ist leider auch eingeschlafen.
Ja, was ist denn da los? Ist auf Eis, ja? Keine Produktionskapazitäten mehr.
Kapazitäten,
oder was?
Ja, die ist tatsächlich der Menge an Arbeit, die wir.
Ja, ihr habt das ja mit Endemol Schein gemacht am Anfang noch, ne?
Naja, das Studio ist jetzt auch anders vermietet.
Oder habt ihr das mit Seven Media gemacht? Das hat Endemol produziert, ne?
Nee, wir haben es mit beiden gleichzeitig gemacht und es kam immer raus und deswegen mussten wir es dann canceln, leider, weil jetzt beide die Rechte daran haben, nur wir nicht mehr. Endemol hält die Rechte an mir und ProSieben hält die Rechte an Maria und wir kommen da leider nicht mehr zusammen.
Ja. Aber ProSieben gehört immer noch dein Genital, ne?
Ja, klar. Ja, das ist ja, das wurde ja damals aufgeteilt zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der RTL-Gruppe.
Es ist genug da für alle da, hast du damals gesagt.
Ja, es ist genug für alle da, aber es war
so hieß der Vertrag auch. Es ist genug für alle da.
Es ist genug für alle da, aber es ist halt eine Stammsäule für die privaten Sender in Deutschland und deswegen musste das so, damit es auch kartellrechtlich da keine Probleme gibt, dass einer mehr hat als der andere, musste das dann so aufgeteilt werden.
Stammsäule ist auch echt ein gutes Wort für Schwanz. Aha, das ist meine Stammsäule. Oh,
ich fände das lustig, wenn Endemol alle Rechte an der hätte, Nils. Weißt
ja.
So. Das fänden die wahrscheinlich super. Da könnte man noch den einen oder anderen Euro rausholen. Aber so bin ich ganz mir selbst überlassen und schaffe es, den einen oder anderen Euro zu vermeiden.
Ja, wir müssen immer, bevor wir die Aufnahme machen, müssen wir ewig mit Endemol rumtelefonieren.
Ja, ja. Das muss immer erst in die Social Media Abteilung auch gehen und so. Dann müssen wir denen immer Bilder schicken von der aktuellen Folge und irgendwelche coolen GIFs. Unterwegs, stay at home. Ja, ist nervig halt, ne?
Ja, und die ganzen Zahlen müssen offenlegen und so. Dann heißt es mir, der Nils, der produziert gerade hier Chartshow, der kann jetzt nicht. Und dann müssen wir immer kommen.
Das tut mir leid. Der hat auch einen geilen Reach, deine Stammsäule, muss ich sagen.
Ich war ja auch, was die wenigsten wissen, Stand-in für alle Masked Singer-Kandidaten. viele von denen konnten nicht und ich hab's dann performt. Aber ich durfte halt nie revealed werden, deswegen, naja. So ist
aber
das
ich warte noch, dass du da auftauchst. Ne? Ich bin gespannt, wie du das für uns verheimlichen könntest, wenn du da tatsächlich auftauchst.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da bin ich
guckst du das noch? Oder guckt ihr das noch? Ich weiß nicht. Ich finde es ohne Zuschauer weird und ich finde es insgesamt weird, die Sendung.
Also ich habe nur mal immer mal kurz reingeschaut, weil ich denke, ich würde es schon gerne wissen. Aber dann habe ich erstens gemerkt, das dauert mir alles viel zu lange. Weil ich will einfach, von mir aus könnte die Sendung so 10 Minuten gehen. Wo einfach kurz, okay, der ist in der Maske, der ist in der Maske. Und einfach das nur so kurz zeigen.
Das ist gut, ja.
Und dann habe ich das aber geguckt, da habe ich gedacht, das dauert mir alles viel zu lange. Und dann haben die irgendwie so ein zweite oder dritte Folge oder sowas, dann das so revealed und da war da irgend so ein Model drunter, von dem ich noch nie gehört habe und ich dachte, okay, das macht keinen Spaß mitzuraten, wenn da Leute drin sind, die keiner kennt. Und dann habe ich...
Ist ja unfair.
Ja, das ja. Außerdem. Und dann habe ich noch gemerkt, dass mich noch mehr daran nervt, dass die Sendung ja auch wie gemacht ist für diese ganzen Clickbait-Scheiß im Internet, weil dann habe ich gesagt, okay, ich will es jetzt trotzdem wissen. Und dann sucht man so danach und dann muss man sie erstmal ewig klicken, bis dann irgendwo steht, wer denn da jetzt drin war, weil natürlich alle das nutzen, damit man auf ihre Seiten klickt. So.
Ja. Ich gucke ja nur noch ProSieben wegen Podcasts, ne? Also ist ja so. Also ich liebe ja Podcasts angucken einfach. Das liebe ich. Und es gibt ja Leute, die hören Podcasts, ne? Das sind solche Loser einfach.
Ich habe bei Masked Singer immer so ein bisschen geguckt. Ich habe es vor allem geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, dass die Kostüme so geil aussehen.
Das stimmt, ja.
Ich liebe diese Kostüme, die da haben.
Die sind auch abartig.
Auch in den ganzen internationalen Editionen. Ich glaube auch, dass die Produktionen in den Ländern untereinander auch die Kostüme tauschen und so. Aber die sehen so geil aus. Das ist für mich als Karnevalist natürlich eine echte Freude, mir das anzugucken. So. Ich überlege mir mal, welches Kostüm ich am liebsten angehabt hätte.
Das wollte ich dich gerade fragen. Welches Kostüm würdest du aus der aktuellen Staffel wählen für dich?
Na, einmal fand ich diesen, wie hieß der, der, wo man die Augen auf Brusthöhe bewegt hat, den fand ich irgendwie ganz gut.
Das ist auch sehr Nils.
So ein Schlumpi oder irgendwie so. Und was fand ich noch gut? Ich fand auch noch den...
Die Kakerlake war ich auch ganz lustig.
Wieso seid ihr da so auf dem Laufenden? Ich könnte da jetzt gar nichts nennen. Guckt ihr das jede Folge, oder?
Nee, aber ich habe da einfach mal reingeguckt und dann sieht man ja alle irgendwie so. Und hat die Sache
Was ich auch interessant finde, ist, wie hartnäckig sich das Gerücht gehalten hat, dass das Faultier Stefan Raab wäre, nur weil er mal einen Funksong gesungen hat. Und es war so von Anfang an so klar, dass das nicht Stefan Raab ist, weil der irgendwie halt ein paar Töne immer nicht getroffen hat und das würde Raab niemals passieren. Und abgesehen davon hat er auch gar nicht so gesungen wie Raab. Also er hatte auch gar nicht so eine Physis wie Raab irgendwie. Also das war, glaube ich, Tom Beck, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, dann alle waren, glaube ich, sehr enttäuscht darüber.
Ja, hatte ich auch, also im Internet zumindest. Hatte ich auch das Internet.
Hat mir auch ein bisschen leid getan dann so. Weil er so breit gegrinst hat, wo er das Ding abgenommen hat und dann hat das Internet und alles. So,
Scheiße. Ich denke irgendwie immer, Mark Forster ist unter jedem irgendwie.
So. Didi war ja auch dabei, Sonja Zietlow war auch dabei.
Was glaubt ihr, wie die Geheimhaltung während der Produktion funktioniert? Machen die da viel oder ist das, wenn die Leute da so gebracht werden und sowas? Weil ich weiß noch so aus
den
Galli-Zeiten, wenn da so Countdown-Zeugs war, was Joko und Klaas ja wirklich nie wussten vorher, also wenn dann irgendwie so ein Überraschungsmoment an der Show, dann war das immer super schwierig, das alles geheim zu halten und dass das irgendwie nicht auftaucht. Und da habe ich mich gefragt, wie die das machen. Gerade mit den Garderoben und mit Probe und so und dann, dass die Jury darf das nicht sehen und so irgendwas, liegt ja doch eigentlich immer.
Ja, ich glaube, die Protagonisten selber werden erstmal vertraglich richtig hart verpflichtet, dass sie nichts außer sie irgendwo sagen dürfen. Also von denen kann eigentlich nichts kommen. Und dann kann es eigentlich nur noch irgendwie im Studio sein. Da werden die auch entsprechende Klauseln in die Verträge donnern, bei jeder Kabelhilfe irgendwie. Weil ja natürlich der ganze Witz der Sendung weg wäre, wenn es irgendwer vorher rausbekäme. Deswegen.
Ja, aber witzig wäre eigentlich, wenn sozusagen, damit man das umgeht, dass alle ein Kostüm tragen müssen. Also auch so Tonmänner und quasi nicht die Manager, Kameramänner und so. Alle haben so ein krasses Kostüm an, so damit halt nachher einfach, ja, damit man überall rumlaufen kann und dann wird, warte, ich überlege gerade, macht das Sinn für das, was wir, für die Überlegung, die wir gerade haben? Eigentlich, nee, ne? Also die müssen ja trotzdem sich irgendwann mal, das macht gar keinen Sinn, aber
vorstellen trotzdem. Was ich gut fände, ist, wenn irgendwann mal so eine Sendung käme von so einem The Masked Singer, so wie der Masked Zauberer damals, der jetzt die Tricks von Masked Singer revealed.
Genau. Aber der bewegt sich auch wie dieser Zauberer. Der bewegt sich auch wie dieser Zauberer, ne?
Und der zeigt so, und unter diesem Kostüm hat er ein Lied gesungen. Und so. Erklärt das einfach bei 50 Kandidaten jedes Mal wieder aufs Neue.
Das wäre auch lustig. Aber er muss sich auch so gestikulieren, ne? Dann so wie dieser Masked Singer. Und dann hat auch so zwei Assistentinnen, die gar keinen Sinn machen, aber dann immer so den Vorhang auf und so.
Ich dachte jetzt, dass es einfach eine Person ist, die so mehrere Masken übereinander hat und in jeder Folge wird eine Maske so gemacht, man muss raten, wer drunter ist. Ja, also jetzt könnte das Faultier drunter sein, weil
das aber weißt du, was ich mir auch
super war.
Was ich mir auch hätte gut vorstellen können, wäre auch so typisch ProSieben, so im Sinne von so Hashtag, wir setzen Zeichen oder sowas, dass die dann wirklich die echten Leute einfach alle auf einmal revealen und alle halt mit so einer Dingsmaske, mit so einer Schutzmaske sozusagen performen, weißt du? So im Sinne von, hey Leute, wir haben uns echt so und dann so mega so eine epische Einladung von irgendeinem von den ProSieben-Moderatoren, so, weißt du? So, ja, hey, wir haben einfach gedacht, in diesen Zeiten müssen wir zusammenstehen und es gibt Wichtigeres gerade als Masked Singer. aber wir wollen euch diese Lieder trotzdem präsentieren, wir wollen für euch da sein und dann, weißt du, was ich meine, dann machen die halt alle, tragt Masken und dann geht die Kohle an so Maskenhersteller, irgendwie sowas.
Toll.
Aber ich, was ja auch gut wäre, ne? Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, Geld zu spenden hier wieder, bevor jetzt wieder die Leute kommen, ja, und dann vor meinem Haus demonstrieren.
War das bei dir vom Haus die Demo mit der Ken Jebsen und so?
Ja, genau. Das war und der Typ, der da auf diesem SUV sitzt oben, weißt du?
Ja.
Das ist mein SUV. der ist für mich der Allerschlimmste. Der hat auch heute.
Ja.
Heißt der so?
Ja, ja.
Ach, den kennt man, oder was? Ich dachte, das wäre einfach irgend so ein Dude. Aber der muss schlimm sein, oder?
Ja.
Der muss schlimm sein. Das sieht man sofort. Also ich bin ja echt selten jemand, der sagt irgendwie, also ein Äußeres lässt auf irgendwie das Innere schließen. Aber komm, manchmal sieht man schon.
Mir hat
also,
neulich jemand...
Wie der da sitzt mit seiner dieser Farbe im Gesicht und dieser Blick nach vorne, wo du schon weißt, das ist einer, der ist so einer, der geht dir auf den Sack.
Mir hat neulich jemand...
Nur wenn du Teil einer Regierungsverschwörung bist.
Ja, aber das sind wir ja laut Verschwörungstheoretikern alle. Vor allem wir in der Podcast-Industrie, das ist ja natürlich, wir rudern ja unten, wir sind ja die Ruderer in der Galeere da oben.
Also ich krieg vom Innenministerium 1 Euro pro Minute Podcast hier gezahlt für diesen Podcast. Ja.
Ich mach diesen Podcast nur für Bill Gates. Ihr macht da was falsch. Ich krieg von Bill Gates für jede Podcast-Minute 1 Million Dollar.
Krass. Ich musste heute auch lachen, hier Dax Werner auf Twitter, Grüße gehen raus, ich glaube nicht, dass er hier unseren Podcast hört, aber ich finde ihn manchmal auf Twitter ziemlich witzig und da hat er auch einfach dieses Bild gepostet, ne, von dem, wie er da auf diesem Dach sitzt und einfach Mut, das fand ich, sorry, je länger man das anguckt, desto witziger ist es dann, eigentlich bin ich kein Fan von diesen Mood-Gags, aber in dem Sinne ist es schon geil, so wie er da einfach sitzt mit seinen Apple iPods vor allem, mit diesen iPod, wie heißen die, diese
Kopfhörer.
Diese Kopfhörer, die man so ins Ohr steckt, so. Ja, AirPods, das ist halt einfach, das Bild, alles daran ist so, oh, der Typ ist unangenehm.
Aber was, also ich habe neulich in einem Gespräch mit jemandem, den ich nicht kenne, irgendwie länger geredet. Ich sage jetzt nicht, wo das war, sonst weiß man, wo das war und so, das wollte ich jetzt vermeiden.
Okay.
Jedenfalls hat der dann gesagt, guck dir mal die Sachen von Ken Jebsen an, da sind manchmal gute Sachen bei. Und dann habe ich so für mich gesagt, nee, der ist doch verrückt. Und dann habe ich aber gemerkt, ich könnte gar nicht erklären, warum das so ist. Nils, kannst du mir sagen, warum der verrückt ist? Also warum man jetzt sich nicht unbedingt Sachen von ihm antun muss?
Naja, weil diese Sendung, die er da auf YouTube ja schon seit Jahren macht, die ist halt so, das ist halt quasi so Querfrontgedönt, so nennt sich das. Das ist eine seltsame, obstruse Mischung von Leuten aus dem linken und rechten Spektrum, die da gegen die Regierung wittern und die da glauben, dass irgendwie viel mehr geplant ist. Und dann geht es halt oft in verschwörungstheoretische Dimensionen, die dann zum Teil auch antisemitische Klischees bedienen, wie zum Beispiel diese ganze Verschwörung gegen George Soros, diese ganzen Theorien, die es da gibt und so weiter. Und es geht so in ganz viele verschiedene unangenehme Richtungen, so ein bisschen so, also man kann schon annehmen, dass Xavier Naidoo eine Menge seiner aktuellen Philosophie auch bei KenFM aufgeschnappt hat.
Ich habe gestern auch so einen Screenshot gesehen von so einer Telegram-Gruppe, wo Xavier Naidoo drin ist, wo der immer so Sachen reinschickt. Da hat mir auch der Kopf geglüht, wo ich das gesehen habe, was der so konsumiert.
Aber habe ich jetzt Leute aktiviert oder was? Mit meinen Aussagen kriege ich jetzt.
Ja.
Hast du einen roten Fleck gerade irgendwo auf der Stirn oder so?
Ich weiß nicht, aber ich habe tatsächlich jetzt Paranoia. Denke mir so, oh Gott, ey, ich wusste gar nicht mehr, wer das ist. Ich dachte einfach, das wäre irgend so ein Demonstranten-Dude, der so ein bisschen unangenehm ist. Aber naja, jetzt habe ich hoffentlich nicht irgendwas aktiviert hier im Internet.
Ja, werden wir ja sehen.
Wenn kein Bock mehr auf die Demos vor meinem Haus. Ich sag's euch, Leute, langsam nervt's.
Oh,
ich will nicht der neue Shahak Shapira werden und überall so Shitstorms haben die ganze Zeit. Aber ich habe noch nie einen gehabt, zum Glück. Oh, jetzt würde ich nie aushalten, ne? Ich bin viel zu dünnhäutig für die Scheiße. Ich würde mich sofort entschuldigen einfach. Wenn der mich anschreiben würde, was soll denn das? Würde ich sofort sagen, ey, Alter, sorry.
Du hast total recht. Nils hat Quatsch erzählt.
Ich habe einfach gar keinen Bock. Es wäre auch so wie in der Schlägerei oder sowas. Ich würde, glaube ich, bis es losgeht, würde ich auch so tun, als ob ich mich prügeln könnte. Und dann, wenn er wirklich dann so dieses T-Shirt auszieht und so, dann sage ich, nee, sorry. Oh.
Aber meinst du nicht in so einer Schlägerei, dass da so ein Hormon in dir, so den Irren in dir rausholt?
Doch, ich habe mich auch schon geprügelt. Okay. Doch, der Irre in mir ist schon da. Ich habe mich, um Gottes Willen, bitte mach das nicht, aber ich habe schon ein paar Mal, bin ich in Kämpfe involviert.
Kämpfe?
Und wo man sich das Messer so hin und her schmeißt in den Händen, weißt du, so ist so in den 50ern. Na komm, Ratte. Nee, aber ja, halt meistens irgendwie, also schon ewig her, halt weiß ich nicht, irgendwie ein, ja, zwei drei, Bier vielleicht zu viel so, getrunken, ja, und dann ein, klar, bisschen, da war ich dann schon, da sind ja, drehen dann schon die Hormone müde. Einmal, ich habe so ein Favorit, ein so eine Prügelei, und das ist wirklich so Alter, in so einem Alter, wo das, glaube ich, jetzt auch nicht ganz so schlimm ist, das gehört so ein bisschen dazu, da war ich echt erst so 10 oder so, habe ich mich einem geprügelt und ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, ob das jemand sich da wiederfindet in der Situation. Ich habe dann verloren und lag so am Boden, ne? Und also nicht schlimm, also ich war einfach, der hat mich irgendwie in den Griff gehabt und dann war ich halt weg so. Und ich hatte halt eine große Klappe davor. Und das Geile, was, wie ich damit umgegangen bin, ist, ich bin einfach liegen geblieben, bis alle weg waren. Ich bin super lange liegen geblieben und habe so getan, also voll beleidigt so getan. Ich wollte so den Spieß umdrehen, so im Sinne von, weißt du, so dieses Opfer. Ich wollte dann sozusagen, das weiß ja auch nicht, was ich damit bezwecken wollte, aber das weiß ich noch, so eine Erinnerung. Irgendwann, es war irgendein Urlaub an irgendeinem italienischen See, irgendein Dude, den konnte ich nicht leiden, mit dem habe ich mich immer gestritten irgendwie, und dann gab's ja auch in dem Alter, hat man ja im Urlaub auch schnell so Grüppchen, und dann gibt's die anderen, die Bösen, die anderen sind ja die Scheißkinder, und ja, auf jeden Fall habe ich mich damit mit dem geprügelt und der hat mich sofort fertig gemacht, und ja, da bin ich einfach liegen geblieben, ewig lang, bis sie alle weg waren und so, es war, ich bin nicht stolz drauf, ich habe nicht meinen Mann gestanden, aber naja, ich war auch der
Muss man auch nicht mehr, Gewalt ist keine Lösung.
Nee. Also ja, ich war auch, nicht, nee. Ich habe mich bisher zum Glück noch nie geschlagen, ich war nur im Kindergarten kurz mal auch davor. Und hatte dann, das konnte der Sache entgehen, hatte dann nur Angst vor dem Jungen. Aber Jahre später ist der dann ins Gefängnis gekommen. Also habe ich quasi auf der Langstrecke habe ich gewonnen.
Das klingt so ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft 2, Onkel Joey oder wie der heißt. Weißt du, wo so gesagt wird, ja, der war, wo der doch dann so wie die zurückgehen und der schon als kleines Baby schon so hinter Gittern mäßig so. Dann kannst du dich gleich mal in die schwedischen Gardinen gewöhnen, sagt doch der Marty oder so. Ich weiß auch nicht, klingt irgendwie ähnlich, finde ich. Naja, eigentlich überhaupt gar nicht. Naja, was geht bei euch so?
Ich habe mich einmal geprügelt in der 7. Klasse vor Bio mit vor Bio. G.V. Und,
woher weißt du das so genau? Warum weißt du genau vor Bio?
Na, weil ich noch weiß, wie wir da von den Bioräumen waren.
Voll gut. Finde ich gut.
Und ich hab die Prügelei gewonnen, weil dann kam irgendwann die Lehrerin und hat uns getrennt. Aber er hat dann immer behauptet, er hätte die gewonnen und ich habe ihn dann ziehen lassen, weil mir war es nicht so wichtig. Aber ja, da hat er mich so gereizt, dass ich dann das eine Mal mich dann auch geprügelt habe. Aber ich sehe da auch wenig Sinn drin. Und hab's.
Warst du so ein Ausflipper oder kontrolliertes Prügeln?
Naja, ich war einfach wütend, glaube ich, in dem Moment. Ja. Ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, aber ich weiß, dass ich ihn dann einfach irgendwann, habe ich ihn dann zu halten gekriegt, dann habe ich ihn in den Schwitzkasten genommen und da ist er einfach nicht mehr rausgekommen. Dann hat er eine hochrote Birne gekriegt und hat sich tierisch aufgeregt und geschimpft und gezetert, aber er konnte halt nichts mehr machen. Und dann habe ich ihn da einfach so gehalten und dann kam irgendwann die Lehrerin. Und ja,
ich hab aufregende grad, Story. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass du das deshalb noch so genau weißt, weil damals gerade so ein Thema im Bio dran war, was dich so tierisch aggressiv gemacht hat.
Ja, Zellteilung, Zellteilung, jetzt mal ehrlich, das Bio, ey, ganz ehrlich, das Fach Bio ist schon echt einfach seltsam gewesen, oder? Ich weiß nicht, ob das sich mittlerweile entwickelt hat oder irgendwie sich geändert hat, aber ich denke da in letzter Zeit oft drüber nach, gerade wenn man so den Drosten irgendwie hört und so, da gibt's ja dann doch öfter mal so, da tauchen dann so einzelne Begriffe auf, wo du denkst, ah, warte mal, da war doch irgendwas mit einer Zelle und die Membranwand und habt ihr auch in so einem Schuhkarton so eine Zelle gebaut?
Nee, wir haben Pantoffeltierchen gezüchtet.
Ja, wir haben so einen Schuhkarton gehabt, da hat man dann eine Zelle gebaut, also der Zellkern war dann so eine Avocado oder sowas und da hat man dann so reingeklebt, weißt du, um so die Größenverhältnisse und die Zellwand, das sind ja so drei Wände oder sowas, keine Ahnung, ey, ich glaube, ich bin gerade selber darüber erstaunt, wie viel ich ja anscheinend doch noch irgendwie so halb weiß wenigstens, aber bitte, bitte Leute da draußen, lasst euch Bio nicht von mir erklären, das glaube ich, das schlechter geht's nicht.
Ja, da kommen ja viele auf dich zu immer, die das wollen.
Ja, ja, genau. ich mache auch einen Viren-Podcast, O'Sullivan's Update, könnt ihr euch auch mal anhören, da geht's eigentlich nur um Maskenmode.
Auf allen Viren heißt der bei dir.
Genau. kein Vier nach vier. Auf allen Viren ist sehr gut. Oh, komm, wir finden noch einen. Irgendwas mit verlieren, so die Richtung? Viren verlieren. Viren verlieren. Nicht möglich. Oder so. Der unmögliche ausgebuffte Podcast mit Donny, Trucker Donny O'Sullivan. So wird es dann wahrscheinlich RTL nennen oder so, damit jeder einfach so checkt, ah, das ist der Typ, der da auch immer mit dem Truck fährt. Viren, komm, du überlegst noch. Ich mach extra lange für dich. Nee, jetzt komm, überleg noch. Kriegst noch einen. Ich erwarte noch einen. Herm, wie geht's dir sonst so?
Ich warte die ganze Zeit, dass er noch einen raushaut.
Ja, ich Menschen, auch.
Hier, pass auf. Hier,
oh.
So. Oh, geil.
Pass auf. Menschen, Viren, Sensation.
Lass ihn.
Ja, ich habe mit dem Wortspiel eingerechnet, aber okay.
Ist auch okay. Ist doch eins, hast du eigentlich Menschen,
Tiere. Auf allen Viren hast du aber auch schon sehr abgeliefert. Auf allen Viren ist schon wirklich gut.
War kein Wortwitz, Nils, leider.
Nee,
okay. Okay, ich verstehe.
Die internationale Viren-Gag-Kommission, die zufälligerweise genau die gleiche Adresse hat wie ich, die würde das, glaube ich, nicht durchlassen.
Aber ich habe jetzt wirklich, also weil wir gerade über Schule reden.
Scheiß Corona!
Ich muss zurzeit viel an die Abiturkids und so denken, ne? Weil ich denke oft an, was man sich damals für einen Kopf gemacht hat, wie viel Stress das war mit irgendwie Schule und Prüfungen schreiben und so. Und jetzt ist alles in so einer komischen Situation. Und dann hat man so danach, hat nie wieder jemand nach meinem Abitur gefragt, so. Aber so in der Zeit war das so, dass natürlich der Lebensmittelpunkt und auch mit den Leuten und so. Und dann, da denke ich jetzt irgendwie oft dran, wie komisch das gerade sein muss, alles. So in die, weil du kriegst ja irgendwie die ganze Zeit auch so, ich weiß noch so, die 10., 11., 12. Klasse, die ganze Zeit erzählt, ey Leute, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was ihr beruflich machen wollt, ihr fallt alle hinten runter. Ihr werdet alle arbeitslos. Wenn du es jetzt noch nicht weißt, dann hast du eigentlich schon verloren. Das weiß ich, das hat mich damals mit tierisch Schiss gemacht. Und wenn ich dann jetzt noch dran denke, wenn dann heißt so, ja, also jetzt wahrscheinlich, also entweder jetzt dieses Jahr machst du ganz schnell alle Prüfungen auf einmal oder dann erst nächstes Jahr, das hätte mich fertig gemacht, glaube ich. Weiß nicht.
Ich glaube, also ich habe da auch noch nicht drüber nachgedacht, gerade vorgestern oder so, weil ja schon manche Schulen jetzt in Deutschland ja wieder aufgemacht haben, beziehungsweise für diesen Abiturbetrieb, ne? So, wenn ich das
habe ich in
einem
Podcast gehört, ja.
Ja, genau, auf allen Viren abonnieren. Auf allen Viren abonnieren, aber da hat man schon so einen geilen Catchphrase. Ich habe da drüber nachgedacht und ich finde es eigentlich ein bisschen schade für die Leute, weil ob man die Schule jetzt gemocht hat oder nicht, ich war jetzt eher ein Kandidat, der die Schule nicht so geil fand, aber ich denke gerne, jetzt ja so oft mit so Erinnerungen oder nostalgischen Gedanken, ich denke trotzdem irgendwie sehr positiv an meine Schulzeit zurück irgendwie, weißt du, also ich hatte eine gute Zeit in der Schule, so würde ich es eigentlich sagen, also die Schule an sich, dass die Fächer und so, da war ich einfach immer genervt von, ich hatte auch immer Probleme mit Lehrern und so, aber ich bin tatsächlich immer gerne in die Schule gegangen, weil ich einfach da immer meine Freunde gesehen habe und dann mit Mädels flirten konnte und irgendwie in die Raucherecke in der Pause und so, und ich habe das irgendwie eigentlich alles gemocht und ich glaube halt jetzt gerade die Leute, die jetzt da sozusagen die Abi-Zeit nicht, denen wird es ja gerade genommen sozusagen, und ich glaube, wenn ich zurückdenke an die Abi-Zeit, das war echt eine coole Zeit, das war halt eine weirde Zeit auch, wo man so ein bisschen man hatte so Narrenfreiheit auch, als, weißt du noch damals, man konnte so ein bisschen kommen und gehen, wenn man wollte, in der Schule, man war so die Coolen, die machen Abi so, man hat die Abi-Feier gemacht, man hat, klar,
man hatte
war
auch Prüfung, so einen Pausenraum bei uns, das gab's.
Ja, man hatte so einen Oberstufenraum und so, und ja, ich weiß nicht, das war so eine Art auch Zusammenhalt von den Schülern, dass selbst die ich nenne sie jetzt mal Streber, mit den Klassenclowns wie ich, irgendwie trotzdem hat man sich gegenseitig geholfen, gemeinsam gelernt und so, und ich denke halt im Nachhinein an diese Zeit eigentlich positiv so, es war irgendwie eine, es waren so zwei Wochen irgendwie, ich fand es meistens irgendwie vor Pfingsten oder so, oder ich weiß nicht mehr genau, aber ja, und dann schreibt man halt diese Prüfung in dieser einen Woche, und das ist ja eine mega aufregende Woche so, jeden Tag ist man so voll platt und so, und irgendwann ist es ja zu Ende, und dann war bei uns auch noch schönes Wetter, das weiß ich noch genau, in Tübingen da, am Carlo-Schmidt-Gymnasium, Grüße gehen raus. Und dann haben wir halt richtig geil gefeiert, und das war einfach eine coole Zeit, und ich glaube, denen wird halt das jetzt gerade genommen, so diese verspätene Erinnerung wird denen jetzt genommen durch dieses Virus und die Krise. Andererseits, und damit bin ich auch fertig mit diesem Pamphlet, andererseits glaube ich, dass... Ich habe die Vermutung, dass viele Schüler das so ein bisschen, wenn die Presse da ist, so runter machen, aber eigentlich sich voll freuen und denken so, ja geil, Alter, ich kann das jetzt viel besser machen, oder vielleicht fällt da was weg, vielleicht haben jetzt mehr Leute länger Zeit gehabt zum Lernen, die vielleicht nicht gut, weißt du, ich meine, keine Ahnung, schwierig.
Ich hätte mich so gefreut, ne? So dieses Jahr, wahrscheinlich wird es verschoben, dann hätte ich so gedacht, ja, yeah, geil, wird verschoben, habe ich mehr Zeit zum Lernen, dann so einen Tag vorher, ach ja, shit, das ist
morgens der Prüfung. Genau, Tony Hawks, jeden Tag 7 Stunden und dann,
habt ihr euch auch über den Gedanken gemacht? Also ich habe auch schon viel, weil jetzt macht man ja okay, Internet, kannst zu Hause zocken, kannst alles machen, aber so damals habe ich auch überlegt, was hätte ich denn dann so die ganze Zeit zu Hause gemacht, ne? So ohne Internet und so, gab es ja gar nicht mehr, aber klar, Tony Hawk, klar.
Was denkst du, Nils?
Ich glaube...
Hast du eine gute Zeit gehabt während dem Abi? Wie was hast denn du für einen Schnitt eigentlich?
Ich habe gar kein Abi. Ich habe ja keinen Schulabschluss.
Ach so. Sorry. Jetzt fühle ich mich voll wie so ein Fettnäpfchen. Tut mir leid, wollte ich jetzt nicht.
Na, alles gut. Ich habe es ja trotzdem zu was gebracht. Aber...
Naja.
Klar, ich glaube, ich hätte es auch total geil gefunden, weil, sind wir mal ehrlich, ne? Wenn du jetzt Teenager zu Hause hast, 14, 15, 16, und diese Sache passiert, Dann ist natürlich erstmal so, oh, keine Schule, oh, wie soll man sich vorbereiten, oh, so ein bisschen Zoom oder Skype-Unterricht and that's it irgendwie. Mhm. Aber die sitzen ja nicht alle zu Hause, weil ja auch die Eltern irre werden, wenn die die ganze Zeit so einen 15-Jährigen zu Hause haben, der nicht weiß, was er machen soll. Ja. Da wächst ja auch das familieninterne Aggressionslevel auf nicht geahnte Höhen. Und deswegen sagt man denen dann irgendwann, geh raus, geh mir aus den Augen, verbring ein bisschen Zeit draußen. Und natürlich treffen die sich dann alle mit ihren Freunden. Also
völlig illusorisch hier die ganze
anzunehmen,
Zeit,
dass die irgendwie alle jetzt die ganze Zeit isoliert bleiben. Und deswegen, die haben gerade das Schuljahr ihres Lebens alle.
Was ist denn, wie kannst du denn da außen, kannst du da ein bisschen erzählen, wie es mit deinem Töchterchen ist? Die ist doch auch in dem Alter, Teenager-Alter, oder?
Aber die ist ja nicht mehr in der Schule, die geht ja arbeiten.
Ah, okay.
Die arbeitet in einer Boutique und als es losging mit dieser Corona-Sache, als hier noch gar kein Lockdown war, also vor dem Lockdown, als die Läden noch auf hatten und es ihnen sozusagen nahegelegt wurde zu schließen, aber es nicht verpflichtend war und aber deswegen ist auch noch keine Maskenpflicht und sonst was gab, also was war das, Ende Februar oder so oder Anfang März. Da hat die erzählt, das wäre so Horror gewesen, weil die Leute alle so rücksichtslos waren und ihr irgendwelche reichen Muttis ins Gesicht gehustet hätten, so in etwa, und irgendwie so gelangweilt die Kreditkarte hinhalten und so. Also da merkt man dann schon, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, dass die Leute auch gezwungen werden, solche Sachen wie Masken zu tragen und sich irgendwie ein bisschen, weil von alleine das Verhalten offensichtlich nicht so einfach kommt.
Ja. Interessant, aber das sehe ich auch, also hier gerade in Prenzlberg, hier abends immer am Helmholtzplatz, da treffen die sich immer, die ganzen Jugendlichen, und hören immer Musik bei der Tischtennisplatte da, und ich merke immer mehr, wie ich so ein Opa werde, der so immer dann so böse dahin guckt, so.
Das ist eine Straftat.
Ja, sie, genau, sie mit dem Hut, genau.
Eine Straftat.
Der Typ, sie begehen eine Straftat.
Junger Mann.
Ich finde ja, ich finde natürlich müssen wir alle irgendwie vernünftig sein, bla bla bla, aber ich finde, man kann es halt auch Jugendlichen nicht verdenken, weil für die ist sozialer Kontakt alles in diesem Alter. Und darum baut sich das komplette Lebensmodell auf und die komplette Sicht auf die Welt. Und wenn man das denen zu 100% entziehen würde, ich meine, die haben ja heute schon Glück durch soziale Medien, durch Handys, durch Chats, diesen ganze Gedöns, irgendwie sich viel näher sein zu können, als wir das damals konnten. Wir konnten höchstens mal anrufen und bei jedem Telefonat war es irgendwie nach 5 Minuten, dass irgendwer aus der Familie gerufen hat, jetzt leg mal auf, das ist zu teuer. Ja. Wenn man wie ein 5-minütiges Ortsgespräch geführt hat und so. Das ist ja heute ein bisschen anders, aber es reicht natürlich trotzdem nicht, dieses virtuelle
Auch weil du ja in dem Alter so krass dieses Fear of Missing Out, ne? Das hast du ja, FOMO hast du ja in dem Alter so krass, weil du, also da hast du ja, also ich weiß noch, zu Schulzeiten, wenn du mal einen Tag lang nicht in der Schule warst, weil du irgendwie krank warst oder so, hast du das Gefühl gehabt, du bist vollkommen raus aus allem, so. Und das ist, also das wird ja nicht anders sein.
Ja, ich denke ich auch.
Ach so, nee, du bist ja, weil du so jung zu Viva bist, hast du dann wahrscheinlich, ne?
Genau. Ja.
Ich dachte, weil du einfach nicht schlau genug bist.
Nee, weil die Fragen waren zu einfach. Und da hat Nils
aufgestanden. Stinkend faul. Ich war ein wahnsinnig fauler Schüler.
Ich auch.
Weil ich auch das gar nicht eingesehen habe. Ich bin auch sitzen geblieben und so, weil ich einfach.
Ich auch.
Weil ich fand es so dumm, was sie da erzählt haben. Und das ist natürlich eine totale Arroganz, die ich dann auch irgendwann bei meiner Tochter gesehen habe, wenn die dann so über die Lehrer gesprochen hat und gesagt, der ist voll blöd und so. Und ich so, erzähl mir nicht so einen Scheiß. das kriegt man alles zurück als Elternteil. Das ist ein Bumerang. Aber zu Recht natürlich. Und als Schüler denkt man aber ja, einem scheint die Sonne aus dem Arsch, man checkt sowieso alles besser und so. Und so war das bei mir total. Und deswegen habe ich mir dann ich habe mir ja sogar eine Klassenkonferenz irgendwann mal eingefangen mit zwei anderen.
Was ist denn eine Klassenkonferenz?
Wie bitte?
Was ist denn eine Klassenkonferenz?
Ja, dass man halt, wenn man Scheiße baut, dass alle Lehrer der Klasse sozusagen sich treffen und dann gemeinsam über den Nils und seinen Pappenheimer Freund die Quatsch gemacht haben.
Weil ich so viele Klassenbucheinträge hatte.
Hatte ich einige Male.
Und dann wurde meine Mutter auch eingeladen zur Klassenkonferenz.
Horror für die Eltern.
Haben die alle miteinander gesprochen, dann ist meine Mutter da rein, hatte sich das angehört und die hat sich ja vorher auch von mir angehört, wie ich manche Sachen sehe und so. Und dann hat die Lehrer da mal alle zusammengefaltet.
Ja, sehr gesagt, gut.
Was ihnen eigentlich einfällt, so eine Scheiße über mich zu erzählen. Und
Hammer.
Dass mehrere Einträge einfach auch zustande gekommen wären, weil sie mich auf dem Kicker gehabt hätten. Man kennt das ja von Lehrern. Wenn die einmal schlecht von dir denken, dann kannst du einen Stift fallen lassen und musst direkt irgendwie die Schule schrubben, so in etwa. Und das war bei mir natürlich, ich war natürlich eine Nervbacke, aber mir ist auch ein bisschen Unrecht getan worden ab und zu, eben weil ich eine Nervbacke war.
Ja.
Und da hat meine Mutter sich dann extrem für mich eingesetzt und sehr in die Bresche geworfen. Ich glaube, es war sogar so, dass die anderen beiden einen Verweis bekommen haben. Sie durften dann eine Woche nicht zur Schule und ich aber nicht. Ich habe sozusagen die letzte Warnung bekommen.
Also das fühle ich so hart mit, Nils, weil mir ging das genauso. Und auch mit meiner Mutter. Also genau wie du es gerade gesagt hast, dieses auf dem Kicker haben und so. Ich glaube mal, dass es heutzutage ein bisschen besser geworden ist, weil ich glaube, jüngere Lehrer nachgekommen sind und vielleicht nicht ganz so zerknirscht sind oder noch nicht zerknirscht sind oder so. Aber ich hatte ja echt so ein paar, also wo man sagt, also aus heutiger pädagogischer Sicht, die haben auch dazu beigetragen, dass halt so Kinder wie ich ausfallend sich verhalten so. Und die, das ist ja auch oft so eine Trotzreaktion sozusagen, ne? Wenn man halt sagt, habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, dass ich ja oft auch neue Lehrer bekommen habe und dann eigentlich vorhatte, mich bei denen zu benehmen halt tatsächlich, um mal zu gucken, mich auf die einzulassen, und die haben halt irgendwie in den ersten 5 Minuten schon, dieser Herr O'Sullivan, ja, von denen habe ich schon viel gehört, weißt du so. Und dann denke ich, dann habe ich mich immer noch beschissener benommen, weil ich denke, was willst du denn hier, du Arschloch? So. Und,
hat sich dann so beweisen müssen.
Ja, also ich fand das.
Oh, sie haben von mir gehört.
Ich kann jetzt auch drüber lachen und so, aber ich meine, eigentlich ist es super traurig, ne? Also es war echt so, ich hatte echt oft Ärger mit den Lehrern und so, und ich hatte, glaube ich, schon auch Potenzial, eigentlich ein guter Schüler zu sein. Ich war jetzt nicht dumm, aber faul war ich auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe schon irgendwie eine gewisse Intelligenz, und wenn man das ein bisschen anders gefördert hätte, dann hätte ich vielleicht auch bessere Noten geschrieben. Im Endeffekt ist es eh scheißegal. Abi ist eh nicht wichtig für auf jeden Fall die Route, die ich eingeschlagen habe im Leben. Aber trotzdem, und deswegen kann ich das nachvollziehen, Nils, weil ich hatte das mit meiner Mutter auch, die ist auch mal zu so einer, die musste ein paar Mal zu solchen Konferenzen, und ich fand das auch immer, ich bin so stolz auf meine Mutter, die da auch einfach, also die ist ja auch, also die kommt, kann nicht so gut Deutsch, also jetzt schon besser, aber das war jetzt, ist ja jetzt 20 Jahre her oder so, oder naja. 20 Jahre, ja doch, vielleicht so fast 20 Jahre her. Und die hat halt einen ziemlich starken Akzent, und es war, und die ist eine alleinerziehende Mutter und so, und musste da immer hin und war natürlich auch verteidigend mir gegenüber. Und das bis heute bin ich da stolz drauf, dass meine Mutter sich da nicht unterkriegen lassen hat lassen von diesen ganzen Allmanns, die irgendwie meinen, über mich da ablästern und ich bin der Schlimmste. Und die hat sich nämlich auch meine Seite der Geschichte vorher angehört. Und das finde ich immer gut, weil das ist auch echt psychologisch so ein, ich glaube, das ist so eine dumme Herangehensweise, eine Lehrerkonferenz. Es gibt nichts Schlimmeres. Was soll denn das? Machen die da so ein Pseudo Gerichtssaal da jetzt auf, Mann? Ihr seid nur Lehrer, Alter. Und der hat sich da scheiße benommen und gut ist, und dann gibt es vielleicht einen Verweis oder nicht, aber du musst ja nicht die Eltern antasten. Und letzte Sache noch. Und Eltern, die da gerne hingehen, die sind mir eh unsympathisch.
Oh, ja, der Torben ist ja auch unser Lieblingssohn, ne? Also da müssen wir schon mal gucken, was wir auch die Lehrer sagen.
Ach, kann ich mich schon wieder aufregen. Mach ich aber nicht.
Ja, das wow. So ist. Ich bin dann später auf eine Privatschule gekommen und da waren viel kleinere Klassen, da durfte man die Lehrer duzen, und da sieht, hat man tatsächlich auch gesehen, wie viel das ausmacht, die Aufmerksamkeit und die individuelle Förderung der Schüler, weil da hatte ich echt gar keine Probleme. Und da lief super, und ich bin dann nur früher abgegangen, weil ich dann zu Viva kam. Aber da habe ich als Schüler, ich bin nach der 10, also in der 11 abgegangen. Mhm. Aber da habe ich dann viel besser funktioniert als Schüler, weil viel mehr sowohl auf meine Stärken als auch vor allem auf meine Schwächen eingegangen werden konnte. Und das können aber große oder städtische Schulen eigentlich nicht leisten. Und ja, also ich finde es schwierig, da ich ja selber auch irgendwie ein Kind jetzt an einer städtischen Schule hatte, die auch erst auf einer Privatschule war und dann an einer städtischen, und ich den Unterschied da auch nochmal direkt gesehen habe, da gibt es für beides ein Für und Wider, finde ich.
11. Klasse ist schon hart. Ich glaube, das wusste ich gar nicht von dir tatsächlich, oder vielleicht hast du es mal gesagt, aber ich habe es irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt, aber schon krass eigentlich, dass du damals in der 11. Klasse, da ist man ja wirklich noch ein Kind eigentlich so, ne? Ja, und da bist du da schon quasi ins Berufsleben ja quasi gegangen dann.
Ja,
ne? Und dann auch noch
17.
Mit so einem Fame-Faktor da mit dabei,
genau.
Auch noch, ne?
Genau, ich weiß.
Das war schon krass. Hast du da schnell viele Freunde verloren eigentlich so? Außer Waldi und so, hast du ja wahrscheinlich ein paar andere Kumpels noch gehabt. Hast du dann den Kontakt noch halten können, oder warst du dann einfach in so einer anderen Welt auf einmal, dass du da,
Also man muss dazu wissen, dass ich quasi eigentlich schon immer die meisten Freunde außerhalb, glaube ich, der Schule hatte. Also ich meine, ich hatte ein paar Klassenkameraden und so, aber Waldi war mein engster Freund, mit dem war ich ja gar nicht zusammen auf der Schule, er war auf einer anderen Schule. Und wir beide sind schon mit 15, 16 am Wochenende immer nach Köln gefahren, in die Stadt rein. Und so, mein Bruder hat in Köln gewohnt, dann konnten wir bei dem pennen und sind dann da auf Konzert und haben da Leute kennengelernt. Ich habe extrem viel mit der Clique meines Bruders abgehangen, also nur mit älteren Leuten, mit Leuten, die alle 10 Jahre plus älter waren als ich. Und deswegen war das für mich nicht so schlimm, jetzt mit so 3, 4 Leuten nicht mehr so viel zu tun zu haben, mit denen ich vorher vielleicht ein bisschen mehr zu tun hatte. Aber mit Waldi hat das ja die ganze Zeit gehalten und das war eigentlich so der wichtigste von denen und die wichtigste Bezugsperson auch. Und der war auch der Erste, dem ich das erzählt habe, dass ich da zum Casting soll und so. Und deswegen war es jetzt nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie so den dramatischen Freundesverlust erfahren hätte oder so.
Das aber war wie lustig, hier ist schon wieder eine Parallele. Ich bin auch mit den Freunden von meiner Schwester, also der Freund von meiner Schwester damals, der hatte auch irgendwie die, das waren so die Coolen. Und mit dem, und die waren alle 5 Jahre älter als ich oder so, mit dem bin ich auch immer abgegangen. Sehr witzig.
Ja, es war irgendwie, also es war jetzt auch gar nicht bewusst oder so, es hat sich einfach so ergeben. Und dadurch, ich habe ja dann mit Waldi auch Musik gemacht, wir haben auch schon früh Fritten und Bier gemacht, noch vor der Viva-Zeit. Und mein Bruder hatte damals eine Band, also mein ältester Bruder, die hießen Berthold Bricht. Und
das ist ein guter Name.
Und bei denen sind wir immer in der Pause aufgetreten. Wenn er in irgendeiner Kneipe gespielt hat oder in einem Club, dann durften wir immer in der Pause 3, 4 Songs spielen und dann kamen die wieder auf die Bühne. Und das war natürlich immer total geil und dadurch waren wir in einem völlig anderen Freundeskreis unterwegs. Wir haben dann auch, als wir 16 waren oder so, hatten wir unser erstes Konzert alleine, als alleiniger Act in einer Bar in Köln, wo wir für einen Deckel gespielt haben. Und da haben wir dann einen Deckel bekommen und den haben wir dann wochenlang, sind wir immer in diese Bar und haben da Kölsch getrunken und so, was natürlich für 16-Jährige genial ist. 16, 17 oder so und das weiß ich noch, da waren wir extrem stolz auf diesen Auftritt. Dann sind dann noch, also ich meine, die war auch nicht groß, die Bar, da haben 20 Leute reingepasst, dann kamen dann mein Bruder und alle seine Kumpels, aber sie haben es sogar im Prinz geschrieben damals, waren wir als Vorankündigung drin und so, das also es war City, sehr, ne? Sehr aufregend.
Was? Das ist so wie die City, oder? Also die Prinz?
Genau, ist ja, die gab es so früher, Prinz war früher das Stadtmagazin in allen deutschen Großstädten, mit lokalen Redaktionen immer und einem überregionalen Teil.
Ja, das gab es auch für Stuttgart und so. Ja, ja, doch, genau, doch, stimmt.
Das gab es überall und die sind dann irgendwann, haben die es komplett vor die Wand gefahren, keine Ahnung.
Hä, wie lustig, da, dass es solche, jetzt erinnere ich mich gerade an, kennt ihr noch die City? Das war auch, als ich noch Berlin gezogen, ja, gibt's das noch? Aber es hat nicht mehr so die Verwendung, glaube ich, wegen Internet und so, aber als ich nach Berlin gezogen bin 2004, das war echt das Ding. Das hat man dann am Wochenende, hat man die City gekauft, das war ein ganz normaler Move und da hat man da rumgeblättert und geguckt, wo Konzerte oder halt so Club-Sachen sind, ne,
am City. Wochenende. City und Tipp waren ja immer die zwei großen Konkurrenten in Berlin. City war immer ein bisschen cool, ein bisschen linksalternativ und Tipp war immer so ein bisschen so die Zeitung für die BWL-Studenten. Und jetzt sind die aber beide mittlerweile im selben Verlag. Und dann wird es langsam schwieriger, die auseinanderzuhalten. Aber City ist immer noch cooler natürlich als Tipp.
Klar. Da gab es auch mal dann so lustige Verkäufe, die einfach so rumstanden irgendwo und die verkauft haben, ne?
Genau.
War das eine Frage noch dazu, Nils, zu deiner Schulendzeit?
Ja.
Wie war das eigentlich damals dann ein Problem so, dass also so arbeitsrechtlich mäßig und Schule abbrechen dafür und so? Und
naja, also man muss tatsächlich sagen, dass die Produktion, also der Sender Viva und die Redakteure alles dafür getan haben, dass ich weiterhin zur Schule gehen kann.
Ah, okay.
Also das haben sich auch meine Eltern versprochen und so. Wie gesagt, ich war ja 17, deswegen war das natürlich irgendwie musste das ein bisschen geklärt werden. Aber sie haben mir einen Fahrer geschickt, damit ich irgendwie nicht mit der keine Zeit verliere sozusagen.
Limousine? mit so weißen Handschuhen?
Nee, es war so ein schwarzer Mercedes immer, also so ein Taxi, wo nicht Taxi draufsteht. Und die haben mich immer abgeholt, es war auch immer derselbe Fahrer, deswegen war ich mit dem dann irgendwann sehr eng verbunden. Und der stand dann immer nach der Schule vor der Tür und das war dann natürlich für so ein paar Schüler aus der Parallelklasse, war das so,
cool.
Hier der Super-Promi oder was? Und ich habe mir gesagt, leck mir mal, ich muss arbeiten.
Hier der Super-Promi oder was? Aber ist auch gut, Alter.
Und das war natürlich extrem privilegiert und schön und so. Natürlich muss man ehrlicherweise gestehen, dass das irgendwie einem 17-Jährigen schwer zu verklickern ist, dass er jetzt noch beides hier mindestens 2, 3 Jahre lang so durchziehen soll.
Ja.
Und deswegen habe ich da extrem schnell das sowieso ja nur milde durch die Privatschule wieder entflammte Interesse an Schule komplett zerstört. Und irgendwann bin ich dann morgens einfach aus dem Haus, aber bin direkt irgendwie nach Köln gefahren und habe dann irgendwie den halben Tag in der Stadt verbracht und bin dann nachmittags zum Arbeiten gegangen und habe dann irgendwie aufgenommen. Und dann haben wir auch noch das erste Album mit Fritten und Bier aufgenommen, dann waren wir im Studio, da war ich verloren für die Schule. Das war erstmal durch das Thema. Aber ich hatte tatsächlich, kurz nachdem ich dann die Schule geschmissen habe, was ja mit 17, du kannst ja ab 16 arbeiten, also es geht ja auch mit 17. Kurz nachdem ich die geschmissen habe, so weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Jahr wahrscheinlich höchstens, habe ich tatsächlich, also ab da habe ich eine extrem große Angst eines Wissensdefizits entwickelt, die irgendwie so ein bisschen bis heute noch anhält. Ich habe bis heute immer so ein bisschen die Angst, zu blöd zu sein, um Sachen zu verstehen oder zu dumm zu sein, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen oder nicht genug Allgemeinbildung zu haben und so. Das ist eine große Panik, die mich umtreibt und die dafür sorgt, dass ich mir möglichst viel sinnloses Wissen drauf schaffe, weil ich wirklich Angst davor habe, dumm zu sein. Also lustigerweise durch diesen Schulexit.
Ich liebe dieses lustigerweise, weil ich bin ja offensichtlich mega schlau.
Nee, also
könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dass ich mir solche Gedanken mache, Leute. Ne? Ich, come on.
Mein Fahrer ist jetzt auch da.
Ja, bling, blong.
Ich überlegt habe, Willi hieß der oder so. Was?
Ich stelle mir den sofort halt so vor, wie der Fahrer bei Stirb langsam 2, weißt du, der unten im Keller wartet.
Argyle. Musik
hört. Ja, Argyle, genau. Der diese geile Funk, diese geile 80er-Funk unten hört zu laut und nichts mitbekommt von dem ganzen Scheiß, ne?
Na, der hört ja vor allem, Christmas in the Hollies von Run DMC und Bruce Willis.
Ja,
hat
das meine ich.
Hast du genau keine Weihnachtsmusik? 80er. Das ist Weihnachtsmusik.
Genau. Das stimmt.
Das war so ein älterer, gemütlicher Kölscher Mann mit Schnurrbart, der war wahnsinnig niedlich und der hat mir auch immer ins Gewissen geredet, Junge, willst du nicht nochmal Schule machen und so, aber hat dann auch nicht so viel bewirken können, aber der war wahnsinnig nett, richtig lebe Jung.
Richtig lebe Jung, richtig toll. Richtig lebe Jung.
Ich hab so ist das, wenn man sein Leben ruiniert. So funktioniert das, Kids.
Ja, Leute, ihr braucht kein Abi. Wichtig ist, dass ihr coole Messertricks könnt. Die öffnen euch alle Türen dieser Welt.
Nee, war schon, ich fand's schon okay, alles irgendwie so. Hat ja halbwegs hingehauen. Bis jetzt.
Ja. Ja, der neue Anfang von dem Blödel-Hit. Hat ja, alles eine Weg. <Stimmt. hier gegangen. lacht>
Man hat ja dann echt. Hat ja,
alles eine Jutje Jung.
Ich finde, viele haben ja so, kokettieren damit, so das Imposter-Syndrom zu haben.
Ja.
Aber ich habe halt das Gefühl, dass es bei mir total gerechtfertigt ist.
Ich hatte übrigens, wenn ich jetzt einfach mal uncharmant, völlig themenunrelevant und unverwandt überleiten darf.
Würde ich kurz mit der Regie kurz klären.
Ja, kannst du mal kurz checken, ob das geht?
Regie, Donny würde gern vom Themenplan abhängen, obwohl wir jetzt das Skript schon fertig geschrieben hatten eigentlich.
Ja, und so passt uns eigentlich nicht so gut. Hat er ja letzte Woche erst wieder gemacht. Wäre eigentlich okay, wenn ihr ihn mal ein bisschen an die Kandare nehmen könntet, aber okay, sei es drum.
Sollen wir schon Update? Sollen wir schon Update? Ich warte hier noch. Ich höre nichts auf dem Ohr gerade. Ich höre nichts auf dem Ohr.
Aber nicht, dass
das
nochmal passiert. 3. Das wird langsam zur Gewohnheit. Nicht, dass das nochmal passiert.
Hallo? Sollen wir jetzt absetzen, das Skript nochmal neu schreiben für den Rest der Folge oder machen
okay,
wir...
Okay, alles klar.
Also eine Ansage wäre nett.
Ich gebe nochmal ein Go und dann setzen wir an der Stelle nochmal an und Donny erzählt einfach. Alles klar, okay.
Also ich weiß gerade gar nicht, was hier los ist.
3, 2, 1, go.
Ja, coole Idee, Donny. Erzähl doch mal.
Ja, das Ding ist, ich war herrlich. Ich wollte noch, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich das so witzig fand. Gestern ist mir das passiert. Und zwar, ich war bei so einem Feinkostladen hier in Berlin, weil, ich meine, come on. Ja, ich gehe doch nicht in einen normalen Laden. Ja, und da bin ich zufällig gelandet. Irgendwie, ich mache einfach in letzter Zeit oft einfach Spaziergänge, wie wahrscheinlich die meisten auch, weil irgendwann wird man ja verrückt, wenn man nur zu Hause ist. Und ist ja auch gut für frische Luft und so. Und gerade ist ja schön Frühling und da gehe ich immer gerne so Spaziergänge. Und ich bin dann immer sehr, ich lasse mich da in letzter Zeit immer sehr gern treiben und ich habe da echt Gefallen dran gefunden. Das heißt, ich laufe dann ohne Plan einfach so richtig um die Blöcke. Das Problem in Berlin ist halt gerade in Prenzlauer Berg, hier ist alles quasi sehr städtisch. Es gibt, also ich muss jetzt vom Volkspark Friedrichshain schon echt laufen und ich habe keinen Bock auf den Mauerpark, aber deswegen laufe ich einfach immer nur so auch mal in so Straßen rein, in die ich sonst nicht laufe und so. Und das ist eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, auf so einem Spaziergang bin ich dann so, ich bin auch schlenderig. So. Fehlt nur noch, dass ich so die Arme hinter dem Rücken so verschränke. Ich bin Schlenderer geworden. Dann habe ich so einen Feinkostladen entdeckt, weil ich dachte, ach, weißt du was, ich mache mir zu Hause mal ein geiles italienisches so ein Ciabatta, weißt du, hier mit schön Rucola, Pesto, bisschen Büffelmozzarella und so geilen, ja, ein Ciabatta. Ein Ciabatta.
Das ist ein Brot.
Ja, ach so, genau, okay. So ein Sandwich halt. Und dann gehe ich da rein und dann habe ich da, ich habe den Laden halt vorher noch nie gesehen, dann habe ich da so ein bisschen was bestellt und so. Und ich weiß nicht warum, aber manchmal mach ich Smalltalk, ohne dass jemand, also es ist nicht gefragt, du musst es nicht machen, bestell einfach und geh raus, Donny, sage ich mir danach immer. Da habe ich so gemeint zu dem so, ja, euren Laden habe ich ja noch nie gesehen, also ist ja ganz cool hier. Und der so, ja,
ja, ja, wir sind schon länger hier. Und so. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich gehe ja sonst immer eigentlich zu eurer Konkurrenz da um die Ecke, der andere. Kennst du den? So, aber ich habe das so mit so einem Gag, so unnötig gaggig gesagt, im Sinne von so, oh, eure Konkurrenz. Und der hat mich nur so komisch angeguckt. Ja. So, ja, meinst du den in der Stargarder? Ich so, ja, ja. Die sind ja auch, also muss mal gucken, also vielleicht, ob ihr da mithalten könnt, weiß ich jetzt nicht, ne?
Oh Gott.
Das war alles so unangenehm und ich dachte mir so, ich habe damit angefangen mit dieser Tonalität und ich kam da nicht mehr raus. Ich musste diese Rolle bis zum Ende spielen. Da was habt ihr für Salami? Also ich mag ja die Salami sehr gerne in der Stargarder, ne? Vielleicht kannst du ein bisschen billiger machen,
dann probiere
ich
mal.
Und immer schlimmer. Ich kam da nicht mehr raus und das war's. Aber das ist die Story. Ja, ja, weiß ich nicht.
Hast du Drohbriefe schon bekommen?
Aber es war auf jeden Fall war unangenehm. Das war es auch mit der Story, aber ich fand's erzählenswert, weil ist ja doch ein bisschen witzig.
Ich finde das sehr lustig. Auch wenn man jetzt so die Maske trägt und so, vergisst man immer, dass man mit Mimik gar nicht mehr so viel machen kann. Ne? Auch gerade wenn man so ironische Sachen sagt. Also deswegen stelle ich mir das alles noch lustiger vor.
Man muss jetzt mehr versuchen, so Augenbrauentraining zu machen. So Jim, weißt du, so Jim Carrey, dass man so eine Welle machen kann, auch mit den Augenbrauen und so. Oder irgendwie so ein, vielleicht Morsecode, so ding, 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 ding oder so.
Das war doch Jack Black mit der Welle, mit der Augenbrauenwelle.
Ah ja, stimmt, den Jack Black oder den Chris D'Elia oder so machen. Das könnte man jetzt immer so eine Running Gag machen, so, auch so blöder Merch, so, nee, das war in der 12. Klasse, das kann Nils nicht wissen.
Stimmt, wenn du so Comedy-Typ wärst, wäre das dein Merch.
Genau, und dann hast du dich selber auch mit dieser, weißt du, dieser fragende Arme-Verschränkungsposition so. Wieso, woher soll ich das wissen? Mit so kursiver Schrift so nach oben, weißt du, so nach oben aufstrebend gehen so. Woher soll ich das wissen? Nils, der Blödelbarde. Aber das kommt jetzt, glaube ich, so rüber, als ob ich das so abfällig mache. Ich fand es wirklich gut, tatsächlich. Muss ich nochmal zum Protokoll hier geben. Ich habe den Song mir ganz angehört. Und das ist für mich, wie du mal weißt, ich bin ja nicht so ein Blödelbade-Fan. Aber ich fand es wirklich gut geschrieben. Ich find's, war ziemlich, ich musste direkt lachen bei dem Buh, wo du sagst, und der hatte zu. Und ich rief Buh.
Ja, da waren tolle
Reime so, bei. Ja. Ja, es ist halt so einfach, aber halt im Endeffekt ist es ja oft so bei Sachen. Und dann hört es auch auf, mein Geschleime gerade. Aber es ist halt oft so bei kreativen Sachen, die meistens die einfachsten Sachen tatsächlich auch die besten. Und da muss so. Da muss man manchmal auch die Eier haben, die einfach zu machen, weil eigentlich ist das total dumm auf Papier. Die Bar war zu, ich rief Buh zu rein. Aber im Endeffekt funktioniert das mit so, in der Form am besten so. Von daher Props, finde ich gut.
Darf ich mir von Donny Dubson einen elektronischen Remix dieses Songs zur nächsten Folge wünschen?
Sauf, sauf, sauf.
Nee, ich meine so richtig.
Blödelbade, blödel.
Nichts, das müssen wir GEMA zahlen, wenn du jetzt die Dinger raushaust.
Ja, ich bin leider nicht bei der GEMA, war ich nie. Ich gebe denen da oben doch nicht das Geld.
Das stimmt, ja.
Nee, ich war tatsächlich nie bei der GEMA. Ich glaube, ich hätte auch nie Tantiemi bekommen. Also ich glaube, ich einmal auf Fritz Radio gespielt, einen Song von mir, und das hätte, glaube ich, einen Euro gegeben.
Ich habe, weil du gerade meintest, du hast dann die Rolle weitergespielt in diesem Feinkostladen, ist mir auch was eingefallen.
Ja.
Ich habe auch vor ein paar Tagen, ging abends das Internet nicht mehr. Und da habe mit meinem IT-Techniker in mir drin, habe ich nachgeschaut, was ist hier los, habe mich im Router eingeloggt, habe geschaut, okay, die Verbindung.
Also direkt so eine Bauchtasche angezogen, ne?
Richtig, mein Werkzeuggürtel umgemacht,
genau, Mütze
auf. Und dann habe ich nachgeschaut und habe gesehen, okay, der Router kann sich nicht mit dem Internet verbinden, weil der keine Verbindung zum Anbieter aufbauen kann. Das heißt, beim Anbieter liegt irgendein Fehler vor. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, hier scheint eine Störung vorzuliegen. Und ich denke immer so, ich bin eigentlich ein guter Fang für die Techniker, weil ich weiß, wovon die reden und kann denen so die nötigen Sachen sagen. Aber natürlich ist 90% der Fälle, die Techniker haben natürlich auch schon komplett abgeschaltet so und behandeln dann natürlich auch wie einen Idioten, weil die natürlich den ganzen Tag nur mit Idioten zu tun haben. Und dann hat er mich so die Standardsachen so durchgefragt. Ich habe dann schon gemerkt, okay, er behandelt mich wie einen Idioten. Und dann hat er mich so die Standardsachen durchgefragt, ja, funktioniert der WLAN noch? Und dann habe ich gesagt, ja, das WLAN an sich funktioniert, aber die Verbindung zum Internet geht nicht, weil der Router und so. Aber sie haben doch gesagt, Internet geht nicht. Und dann, ja, okay. Und dann haben sie auch mal testweise das LAN-Kabel an den LAN-Anschluss 1 und den Rechner angeschlossen. Da habe ich gesagt, ja, funktioniert auch nicht, weil ich wusste vom Fehler, den ich aus dem Fehlerprotokoll des Routers habe, wusste ich, dass es dann auch nicht funktionieren würde. Deswegen habe ich es einfach gesagt. So eine Minute später sagt er dann so, ja, da schließen Sie jetzt nochmal das Kabel an, dann probieren wir nochmal was. Und dann habe ich so gesagt, okay, ich habe gar nicht jetzt so ein Kabel da und ich habe auch gar keinen Rechner, wo ich das jetzt gerade noch anschließen könnte. Und dann habe ich aber gesagt, so, aber ich habe ihm gerade gesagt, ich hätte das eben gemacht zum Testen. Und dann habe ich so, war meine schlaue Idee, ah ja, Moment, kleinen Moment. Und dann habe ich so, oh, jetzt finde ich das nicht mehr. Also, das kann doch gar nicht sein, die hatten das doch gerade nicht. Ja, ich weiß auch nicht, das muss irgendwie weg sein. Und dann hat er so mehrfach gesagt, ich finde das toll, ich finde das jetzt nicht, weil ich mich so gedacht, ich darf jetzt nicht meine Maske fallen lassen hier. Und dann hat es dann noch anders lösen können, aber das fand ich auch sehr lustig.
Also so Telekom-Dudes sind auch, also das sind immer gleiche Art von Mensch, ne? So mit so einem, genau, du hast so diesen Werkzeuggürtel, viel Kimme auch oft. Irgendwie, habe ich das Gefühl, die sich irgendwie dann an diesen Kasten gehen und immer so ein Riesenviech. Und die haben fast, ich würde sagen, die, wenn man so ein Dingsdiagramm machen würde, Leute, die so, die bei der Telekom arbeiten und Techniker sind und der andere Kreis ist so Leute, die diese Handy so am Ohr haben, diese Ohrclip-Handys, das überschneidet sich ziemlich groß, glaube ich.
Hätte das gar nicht jetzt mit so einem Sendiagramm machen müssen, ich hätte einfach sagen können, viele von denen tragen diese Dinger am Ohr, ne? Aber naja.
Ja, aber so klang es
sehr viel schlauer, ja. Hier war auch mal so ein Dude irgendwie im Haus und dann,
so wie
und dann
wir.
Klingelt der so.
So wie wir, genau.
Und dann
Vorsicht jetzt.
Dann sagt der irgendwie so, ich müsste mal ihren Router sehen. Also so, das ist so das Erste, was der sagt. Und dann,
hat er das so sexy betont?
Nee, ich war irgendwie.
Müsste mal ihren Router sehen.
Ich war irgendwie in der Küche oder so. Und Maria so, ja, klar, okay, hier kommen sie rein und so. Und dann ist er so rein. Und dann hat er so den Router angeguckt. Ah ja, alles klar, ich weiß. Ja, das ist dieser Router. Haben Sie schon mal über einen Punkt gedacht? Also so super krass sich in die Wohnung sneaken.
Das ist geil.
Und dann da irgendwie ein Verkaufsgespräch führen und so. Und dann kam ich an und hat er gesagt, ah, Herr Buckeberg, Sie kenne ich ja noch von früher, das war mal super, ne?
Ach,
hat er mich dann direkt so angeschleimt. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, vielen Dank, tschüss. Und dann habe ich gesagt, Sie gehen jetzt vielleicht, weil wir haben einen Anschluss und ist alles gut. Ja, ja, aber wenn Sie noch einen brauchen, dann melden Sie sich bei mir. Ja, ja, ganz sicher,
ja, ja, ich will
bei Ihnen wiedersehen und so. Wir haben jetzt leider gar keine Zeit. Dann habe ich ihn so rausgeschmissen und musste das richtig energisch machen. Und da habe ich echt gedacht so, also klar, ey, Vertreter und ihre Tricks und so, aber das ist doch irgendwie sich in eine Wohnung schon rein sneaken
unter
auch, so einem super seltsamen Vorwand. Das fand ich schon krass.
Ja, das ist super unangenehm.
Aber mit so anderen witzig. Sachen gemacht hätte. Kann ich mal den Backofen sehen?
Ja, genau.
So, macht er so die Tür einmal auf und zu gucken. Ah, okay, interessant. Andere Frage, haben Sie schon mal über einen neuen Telefonanschluss nachgedacht?
Oder halt auch einen Backofen. Also der hat verschiedene Sachen im Repertoire. Der macht es bei ganz vielen Sachen.
Ja.
Ah,
und das klingelt dann noch.
Mal Ihre Lampe
stimmt.
Sehen?
Ah, ja. Und dann wird er rausgeschmissen.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eine neue Lampe zu kaufen mit Energiesparbrunnen und sowas?
Und dann wird er so rausgeschmissen und dann klingelt er nochmal und fragt halt wieder eine andere Sache, die erkennt sie nicht.
Ja, aber mit so einer Nase, Nasenbart-Attrappe.
Oh! Hallo. Das ist ja auch so, dass so Typen, das ist ja so ähnlich wie diese, die ja auch immer so nervig sind, diese Studenten für so Tierschutz und WWF und Rotes Kreuz, die so vor Kaufhäusern, vor Malls immer stehen.
Ja, ja.
Die einem so hinterherlaufen, auch 10 Schritte mitlaufen.
Ich zahle immer noch für Plan, glaube ich.
Was?
Ich zahle immer noch für Plan. Weißt du noch meine Plangeschichte, wo ich in Stuttgart mit der Frau, nur weil ich flirten wollte, das abgeschlossen habe? Ich kriege immer noch Briefe von denen. Ich zahle, glaube ich, jedes Jahr echt mehrere. Ja, im Endeffekt denke ich so, komm, scheiß drauf, lass laufen. Dann tue ich ja vielleicht irgendwas Gutes. Aber im Endeffekt habt ihr es mir ja auch erklärt, das ist ja nicht nur was Gutes tun, sondern das ist ja alles auch ein bisschen dubios, habe ich das Gefühl. Aber naja, ich weiß es auch nicht.
Ich bin
so
voll, dass du kündigst. Plan ist okay.
Ja, okay. Das, wenn du das sagst, dann vertraue ich dir.
Aber,
ja. Ich habe keinen Plan. Oh Gott. Ah, das müsste man echt sagen. Ey, kein Plan, was das ist. Und ich immer nur mit denen so reden und die ganze Zeit nur so Plan, Wortspiele machen. Hast du mir da einen Plan? Ja, ich habe ja keinen Plan, wie ich das zahlen soll. Ja. Was sind deine Pläne für heute Abend? Ja. Und so weiter halt. Mehr davon übrigens in meinem Podcast auf allen Viren. Jeden Tag ein Update mit Professor Dr. Borsten.
Exklusiv natürlich auf Patreon.
Patreon, ja, genau. Mehr, da gibt es auch dann, also naja, es ist free to hear, sorry, wir haben das ist falsch.
Ah, okay.
Es ist free to hear, aber es gibt Gags hinter der Patreon-Wall. Wir haben dann auch noch ein paar Videoversionen davon und da mache ich ein bisschen lustiger. Da habe ich dann auch was anderes an und so. Also ich will den Leuten ja dann auch einen Mehrwert bieten, weißt du?
Wann kommt das auf ProSieben? Also wann kann ich damit rechnen?
Ja, das kommt dann bald auch auf ProSieben, genau. Ja.
Herrlich, Jungs. Ach, das tut immer gut, mit euch zu reden. Ich hatte heute ein bisschen schlechte Laune, jetzt fühle ich mich gerade besser.
Das ist schön. Ich bin,
das finde ich auch schön.
Ich fühle mich auch sehr gut, aber ich bin gerade in so eine Sucht reingeraten. Ich bin süchtig nach Kakaopulver.
Heroin.
Ja, nee, schlimmer, Kakaopulver.
Aus Versehen in eine Heroinsucht gerutscht.
Das ist die unerwarteste Aussage aller Zeiten von Herrn. Am Ende. Man denkt immer irgendwie Gummibärchen oder sowas. Ja, aber ich bin jetzt in so eine ganz seltsame Sucht reingeraten. Ich nehme jetzt Heroin irgendwie.
Die einzige, mit denen ich drüber reden kann. Aber ist cool, oder? Ist kein Problem, oder? Ist okay für euch.
Ja, nee. Alles gut.
Ich habe es jetzt nur ein, zwei Mal probiert. So. Ich kann jederzeit aufhören, wenn ich will.
Ja, natürlich. Nee, aber was hast du für so, was war das?
Kakaopulver. Ich habe mir neulich so Kakaopulver gekauft und dachte, mach's mal wieder irgendwie. Das habe ich so am Frühjahr gedacht. Und dann habe ich mich irgendwie erwischt, dass ich das so gelöffelt habe. Und jetzt esse ich das immer.
Aber hat man da nicht immer diesen komischen Effekt im Mund, weil das dann so alles so trocken ist irgendwie und unangenehm, ist das nicht?
Ja, ich mische es manchmal so ein bisschen mit so Hafermilch und so Zeugs und dann ist es so ein bisschen nass. Und dann habe ich aber, kennt ihr noch von früher, hatte man als Kind das immer, so diesen wie so Lip Liner, so diesen Kakaorand am Mund, so der so ganz schmal ist oben.
Ja.
Und da denke ich immer so, manchmal denke ich so, nicht, dass ich das vergesse, dann habe ich dann so ein Video-Zoom-Call, irgendwie beruflichen Scheiß und dann habe ich so einen kleinen Kakao im Mund. Naja, das sind so meine Probleme, die ich hier Tag ein, Tag aus habe.
Ich hab mir zuletzt einen Dalgano-Coffee gemacht, weil ich das tausendmal in der Timeline gehabt habe, auf Instagram und so. Das ist offensichtlich ein koreanischer Kaffeetrend. Da macht man warme Milch und man macht so Instant-Kaffee und Zucker in gleichen Teilen. Schlägt man mit zwei Esslöffeln Wasser zu so einer hellen Creme. Die macht man dann auf diese warme Milch, auf dieses Glas warme Milch. Und das kann man dann so unterheben sozusagen und dann trinken. Dann hat man so einen sehr süßen Milchkaffee im weitesten Sinne. Mhm. Und ich trinke auch nie Kaffee, muss man vielleicht vorweg wissen. immer nur mal bei Starbucks hole ich mir mal so ein Vanilla-Latte oder irgendwie sowas, aber das ist auch das Höchste, was ich an Kaffee und ein Espresso nach dem Essen beim Italiener, aber das, and that's it. Und dann habe ich mir diesen Dalgano-Coffee mit zwei Löffeln Instant-Kaffee gemacht und es hat super scheiße geschmeckt, das hat überhaupt nicht funktioniert, ich habe auch kalte Milch genommen, das hätte ich vielleicht mal nochmal genauer nachlesen müssen, aber es hat nicht funktioniert, die Creme ist einigermaßen geworden, aber die war viel zu, der Geschmack dieser Creme war nicht auszuhalten, man musste den mit Milch strecken, aber hat sich mit der kalten Milch nicht so gut verbunden und dann habe ich das halbe Glas ausgetrunken, / gelöffelt und hatte dann wirklich für 3 Stunden so massives Herzrasen, dass ich echt gedacht habe, oh Gott, ich will nie wieder irgendwelche Kaffee-Experimente machen. Echt so schlimm. Ich habe mich nicht beruhigt gekriegt.
Aber das Gefühl ist echt krass, ne? Wenn so das Herz, also ich hatte das auch neulich mal, kannte das vorher auch so gar nicht. Ich war bei einem Konzert und habe irgendwie, es gibt ja auch hier von Spezi, gibt so Spezi Energy, was ich ja finde, spricht gegen das Spezi-Reinheitsgebot, dass man da noch Energy Drink mit dran macht. Aber ich habe das irgendwie getrunken, weil ich dachte, okay, ich will irgendwie wach bleiben. Und habe das aber von der Menge her so viel wie normale Spezi getrunken. Also habe irgendwie so 4 Flaschen in der Stunde davon getrunken oder sowas. Und dann bin ich irgendwie danach nach Hause gewesen und habe ich auch gedacht, was ist denn jetzt los hier? Das ging richtig ab. Komisches Gefühl auf jeden Fall.
Das ist super unangenehm. Herzrasen ist immer, wenn man ja auch voll das Gefühl hat, also, oder nicht, dass man das Gefühl hat, sondern du weißt, du kannst jetzt nichts machen und dann steigert man sich in so eine Panik rein, weißt du? Weil man dann auf einmal auch darauf achtet, dass das Herz schnell schlägt.
Ja, die Panik kriege ich eher, wenn das Herzrasen kommt und ich nicht weiß, woher. Wenn ich so weiß, ich habe gerade zu viel Kaffee offensichtlich zu mir genommen, dann ist das wenigstens nicht so schlimm. Aber unangenehm ist natürlich trotzdem wie Sau. Ich habe dann, also das Geile ist, ich stand 3 Tage später im Supermarkt und habe da diesen Monster Double Shot Espresso Energy Drink gesehen und habe gedacht, oh, sollte ich den mal probieren und musste mir dann wirklich aktiv dieses Kaffeeerlebnis wieder ins Gedächtnis zurückrufen, um mich zu entscheiden, nee, probier den mal nicht.
Das klingt aber auch unangenehm. Ja, Heroin kann ich da empfehlen, Nils.
Ja.
Das bringt einen einfach ein bisschen runter.
Das stimmt.
Wie wird denn das hergestellt? Ich habe jetzt hier Mohn auf dem Balkon. Kann ich da, ich habe so Klatschmohn. Wird da nicht Heroin draus gemacht?
Herrn wäre der erste Drogendealer der Welt, der aus dem ganzen Mohn einfach Mohnbrötchen macht. Ach so, scheiße.
Aber der Teig ist voll gut. Das ist Kraft-Teig.
Ja. Wir haben in gleichen Teilen Zucker dazu und dann mit Wasser so lange aufschäumen.
Unterheben, meinst du?
Na.
Und dann halt nicht trinken, sondern injizieren. Ein bisschen wie, genau wie man mit Bleichmittel halt umgeht sozusagen.
Genau.
Aber wenn man jetzt so, jetzt ist gerade schwierig, Drogen zu bekommen, oder? Also ich merke es hier so, wenn ich jetzt irgendwie Heroin oder so holen will. Ist
ich sage schwierig. Dazu nichts, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Ey, weißt du was? Ich vermisse Fußball tatsächlich. Das ist jetzt wirklich so weit.
Gucken oder spielen?
Ich glaube, tatsächlich. Normalerweise, ich habe das, glaube ich, mit dir, Herm, schon mal gesagt, also weil wir ja beide irgendwie, ist doch scheißegal, auf jeden Fall habe ich dir das, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich irgendwie so satt war vom Fußball, also dass ich gar nicht mehr geguckt habe, aber auch mein Sky-Abo umgeändert und Bundesliga abgedingst und so, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte auf Fußball gucken. Und jetzt merke ich das, dass ich das echt, dass mir das fehlt, so einfach mal wieder Bundesliga gucken oder so ein Champions-League-Spiel oder so. Ja, und jetzt gucke ich immer diese Classics, kann ich sehr empfehlen. Ja. Einfach irgendwie von The Zone, die haben da Hashtag unbezahlte Werbung. Leider, The Zone meldet euch gerne bei mir. Oder bei uns, meine ich. Aber da gibt es diese ganzen Classic-Sachen. Das ist echt geil. Ich habe neulich Classics Michael Ballack geguckt, fand ich super. Die ganzen. Da findet man halt lauter so Spieler, wo man immer denkt, die hat man vergessen irgendwie. Und das ist immer ganz cool zusammengeschnitten, diese Top-Tore Michael Ballack. Da habe ich den ganzen Tag habe ich nur die Bundesliga-Cast geguckt. Fehlt mir ein bisschen.
Ich habe jetzt auch angefangen, wie du wahrscheinlich auch, Donny, ich weiß nicht, bei Nils, dieses The Last Dance auf Netflix zu schauen.
Folge 3 heute. Ich gucke heute Folge 3, richtig geil.
Die Michael Jordan-Doku-Reihe über seine, also eigentlich im Prinzip, im Kern geht es um die letzte Saison, die er für die Bulls gespielt hat, aber eigentlich geht es um die ganze Zeit so, die ganze Karriere und so.
Ja.
Und das ist ja so krass, weil dann sind so natürlich auch noch Dennis Rodman und das sind ja einfach auch so krasse Popkulturfiguren und was sie so erzählen und was sie so erleben, ist natürlich auch geil gemacht, die ganze Doku. Und habe ich so ein paar Mal dran gedacht, wie sähe das bei Fußball aus, ne? Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie sind die so viel cooler und alles und was sie so machen und so, das kann ich mir auch gerade mit heutigen Fußballern irgendwie überhaupt nicht vorstellen, weil die alle so langweilig sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Also
es gibt ein paar Doku, es gibt ja die Maradona-Doku, es gibt auch jetzt gerade aktuell, es sind da ein paar Sachen auch hier.
Ja, es gibt auch so eine Sunderland Till I Die, das wollte ich auch mal schauen, aber genau. Ich weiß nicht, ich habe dann so gedacht, wenn ich jetzt irgendwie das so.
Ich glaube schon, dass es cool sein kann, tatsächlich, nur halt müssten das ältere Spieler sein und das ist ja auch bei den Bulls, das ist ja auch 96 oder was.
Ja.
Ich glaube heutzutage, selbst bei heutzutage wäre auch bei Basketball ist langweilig so, weil dann würde, weil die auch hier LeBron und wie sie alle heißen, natürlich auch mega die PR-Agenten haben und voll abgefixt sind eigentlich, einfach heißt ja auch nicht so. Aber die dritte Folge ist bestimmt Rodman, oder?
Ich glaube Pippen jetzt. Aber
zweite Folge ist Pippen gewesen, das war die zweite Folge.
Ja, Rodman, ja.
Müsste eigentlich dann, finde ich, auch dramaturgisch gut aufgebaut. Ist auch super geschnitten, super, ach, geile Musikauswahl. Nils, hast du das schon angefangen zu gucken?
Nee.
Das wird dir auch gefallen, das ist auch eine super Musikauswahl sozusagen immer. Ist auch an die Zeit angepasst, auch und so immer aus den Jahren, in den 90ern und so. Gab jetzt auch ein paar Run-DMC-Tracks und so, das ist cool gemacht.
Ich glaube, Maria hat das auch angefangen zu gucken und fand super. Ich finde Basketball so krass langweilig, dass ich mich nicht dazu überwinden kann.
Echt, ich liebe Basketball.
Aber da fand ich auch so, also ich finde auch Basketball so okay. Ich finde das immer zum Gucken irgendwie, denke ich so, reicht, wenn ich das letzte Viertelstunde von dem Spiel schaue, irgendwie so gefühlt. Aber das fand ich auch wirklich toll, die ganze Look und auch das, wie das alles aussieht und der Look und so. Und da war jetzt auch, also sorry für den Spoiler für dich, Donny, aber auch so Sachen, die da einfach so passieren, dass Dennis Rodman sagt, Leute, ich kann nicht mehr, ich brauche 48 Stunden Urlaub, ich will nach Vegas jetzt.
Nee, das spoilert mich gar nicht. Ich kenne das ja,
weiß man ja auch so halb. Und dann ist er, reist er halt nach Vegas und kommt dann nicht mehr zurück. Dann macht er die Party die ganze Zeit. Was halt auch heutzutage gar nicht mehr ging, weil er die ganze Zeit so Smartphones am Start hat. Aber damals wussten die halt wirklich nicht, wo ist der eigentlich gerade? Was macht er überhaupt gerade? Mit Carmen Electra
war er Madonna bumsen. Da gibt es auch so ein paar so Party-Stories von Rodman, muss man nochmal eingeben, da erzählt er so Party-Stories. Der hat irgendwie wohl schon mehrfach und öfters Penisbruch gehabt. Das musst du auch erstmal schaffen, überhaupt einmal im Leben. Und der hat das irgendwie 7-mal und erzählt er so, I remember the first time very clearly, it was like we were partying for 3 days or something, und irgendwie sowas. Naja.
Da erinnere ich mich immer daran, wie Tommy Lee, der Ehemann von Pamela Anderson, in ihrem damaligen Video, das wir alle heiß ersehnt geguckt haben, wie der coolste Mensch der Welt die Bootshupe mit seinem Penis gedrückt hat. Das war der coolste Move, den man auf so seiner eigenen Yacht machen kann.
Oh Mann, sehr, sehr gut. Der hat auch ein Buch geschrieben, was irgendwie bei der das war sogar bei New York Times Bestsellerliste, war ziemlich weit oben, glaube ich, wenn nicht sogar ganz oben.
Die checkst du ja jede Woche, ne? Die New York Times Bestseller.
Nee, aber das habe ich halt tatsächlich, ich habe den bei Your Mom's House Podcast oder wie das heißt. Mhm. Heißt das ja Your Mom's House? Ich glaube schon. Ach, ich komme da immer durcheinander mit den ganzen Ami-Podcast-Leuten da irgendwie. Sind alle so eine Clique. Kennt ihr diese ganzen so Theo Vaughn und Joe Rogan und wie sie alle heißen? Kurt Kreischner und so? Bert Kreischner? Ist auch egal. Mhm. Jedenfalls war der irgendwie da eingeladen mit seiner aktuellen Freundin. Dann hat er so ein bisschen ausgepackt und hat er, also nicht ausgepackt, erzählt. Und dann habe ich dann, er hat erst da erfahren, dass er ein Buch geschrieben hat. Habe das mal gegoogelt und
ich glaube, er hat zum ersten Mal erfahren, dass er ein Buch geschrieben hat.
Ja, aber es ist wohl gar nicht so schlecht. Aber ich liebe ja solche Bücher. Ich mag solche so Biografien über so Leute, die halt irgendwie ja so verrucht und Rockstar-mäßig und so. Das finde ich schon mal ganz interessant, so hinter die Kulissen dazu. Weil in den Büchern dann doch mehr erzählt wird als in so normalen Interviews. Ja,
gerade wenn es so ein paar Jahre auch schon her ist, wo die jetzt einfach so alles.
Ja, genau.
Also auch so Slash, was der dann so erzählt in so einer
Bühne. Ja, genau. So, und die erzählen dann halt wirklich auch Sachen, die sie eigentlich nicht erzählen sollten, aber eben, wie du schon sagst, das ist dann so verjährt und dann finde ich das voll interessant, weil die dann wirklich diese ganzen Groupie-Backstage-Geschichten halt dann manchmal auflisten. Das finde ich irgendwie, fand ich schon immer faszinierend. Ich muss aber sagen, das Live-Buch von Keith Richard, das habe ich super langweilig gefunden. Das habe ich irgendwie echt nach 20, 30 Seiten aufgehört. Das war mir
Ich habe das damals Vorgeschichte. Als Hörbuch gehört irgendwie und hatte das Gefühl, es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass sie irgendwie ihre Drogen verstecken mussten und so. Das war so,
ja.
Das war so die Story des Buchs, das lernt man so dann darüber. Ja.
Slash hat mal Maria, als sie Teenager war, auf seine Schulter genommen und durch den ganzen Backstage getragen und seine ganze Band auf ihrer Hose unterschreiben lassen.
Wie geil.
Da gibt es auch ein Foto von, ne? Ich meine, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, gesehen schon.
Also ihr Vater war ja damals bei der Plattenfirma und hat sie dann irgendwie mit Backstage gesehen. Ich weiß nicht, ob das Slash Snake Pit war. auf jeden Fall irgendein Soloprojekt von Slash. Und weil sie hat wohl irgendwie nach dem Autogramm gefragt und er fand das lustig. Und hat sie dann auf die Schulter genommen, ist dann zu jedem hin und gesagt, hier, unterschreib mal.
Lustig.
Krass.
Maria.
Cool Story, Bro.
Cool Story, Bro.
Ich habe übrigens zuletzt, ich habe eine tolle Doku gesehen, die geht ungefähr 10, 15 Minuten, ist auf YouTube. Über einen Typen, es gab früher auf MTV in Amerika gab es eine Sendung, die hieß Lost Weekends und bei diesem Titel, der konnte man sinnigerweise gewinnen, ein Wochenende mit einer Rockband zu verbringen.
Ja.
Und da hat so ein Typ gewonnen, ein Wochenende mit Van Halen zu verbringen, irgendwann 86, 87 auf deren Welttournee. Und der Junge war irgendwie 21 und dann hat er das gewonnen. Dann war der so, wow, wie krass, der kam irgendwie so out of the middle of nowhere und MTV hat das super geil gemacht damals. Die haben dann sind dann zu ihm nach Hause, haben ihn mit einer Limo abgeholt, sind zu einem Privatjet geflogen. Der hat ihn dann zum Van Halen-Konzert geflogen, haben sie erst in ihr Hotel eingecheckt, hatten sie dann alle Backstage-Pässe, all areas, hatten Tourjacken, war so total geil. Und dann hat der Typ, den haben sie dann jetzt nochmal gefunden, der das damals gewonnen hat, haben den jetzt nochmal interviewt und hat ja nochmal so erzählt, wie das damals war. Und dann war es wohl so, er hat das dann gewonnen. Und wie gesagt, er war halt gerade irgendwie 21 geworden und seine damalige Freundin so, oh, das ist ja cool und so, da nimmst du mich ja bestimmt mit. Ne? Und er so, auf ein Wochenende mit Van Halen, bist du doof? Hat dann so seinen besten Kumpel mitgenommen und das muss dann so totales Mayhem gewesen sein. Er hat aber irgendwie, er ist vor ein paar Jahren mal durch ein Dach gestürzt und hatte deswegen so Schäden behalten, von denen er keinem was erzählt hat und deswegen war das irgendwann auch am gewissen Punkt super gefährlich für ihn da zu sein, weil er dann irgendwann super besoffen war und weil die Band ihm die ganze Zeit so Alk eingeflüstert und so und er hat irgendwie nichts mehr so richtig mitbekommen, dann wurde es irgendwie dangerous und hat sein Kumpel das den Leuten von MTV gesagt und die dann so, fuck, wieso habt ihr uns das nicht vorher gesagt? Und haben dann sofort alles abgebrochen, haben die sofort ins Hotel geschickt und so und am nächsten Tag wieder nach Hause, weil es so mega dangerous ist. Und es war so lustig, wenn man es sieht, weil man so denkt, so, das wäre heutzutage so 1000% nicht möglich, dass auch die Kandidaten nicht vorher komplett durchgecheckt werden. Ja. Und so.
Das fand ich
das
auch,
ist echt,
ich fand die Doku auch total super, du hast die neulich immer auf Twitter geteilt und hast mir auch angeschaut und auch so allein der Anfang, weil das ja wirklich einfach so ein normaler Typ ist, der dann sagt, ja, und dann habe ich damals das Wochenende gewonnen. Und man merkt richtig, ja, das ist halt einfach, der hat einfach so Glück gehabt und dann ist einfach so Zeug passiert halt. Ja.
Ja, total geil.
Das ist echt gut.
Ja. Mhm. Na dann.
So.
Ja, Leute.
Bevor ihr jetzt ein Wochenende mit Gästeliste Geisterbahn gewinnen könnt, harmloseste Wochenende der Welt.
Wir haben leider keine Tourjacken, aber sonst ist eigentlich alles gleich.
Kommt alles zur Tour.
Bevor ihr das gewinnen könnt, müssen wir euch vertrösten auf die nächste Woche und die nächste Folge Gästeliste Geisterbahn. Bis dahin, gehabt euch alle wohl und wir hören uns hier in alter Frische wieder auf diesem Kanal.
Und alles jetzt klar. Kommt nach einer kurzen Pause kommt jetzt der geilste Blödel 2020 und wahrscheinlich der ganzen 20er Jahre.
Viel Spaß damit.
Muss ich noch aufnehmen. Ja gut, dann kommt der jetzt noch.
Der kommt jetzt, natürlich. Er muss ja ein bisschen Promo machen.
Klar. Das ist doch, wir nehmen einfach direkt den ich ripp den jetzt direkt und mach's dann.
Oder so. Ja, wir gucken mal, wie wir es machen. Ihr hört den jetzt auf jeden Fall und wir wünschen euch viel Spaß.
Viel Spaß. Gute Tschüss. Woche, Leute.
Tschüss. Ciao.
Okay, here we go. Neulich, da war ich an der Bar, in der ich Stammkunde bin. Leider war zu, ich rief laut Buh und ging zu einer anderen hin. Die war auch geschlossen, ich war sehr verdrossen und blickte zum Fenster hinein. Drinnen saß der Kneipier mit einem Rosé und schenkte sich selbst glücklich ein. Ich dachte, oh nee, doch dann kam die Idee und ich rannte super schnell heim. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus. Ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde, und auf mich geht jede letzte Runde. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, da mach ich Überstunden, wenn ich sauf, sauf, sauf. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier, und wenn ich schließe, setz ich mich selbst vor die Tür. Mein erster Abend im eigenen Laden war wirklich sensationell. Selbstgespräche mit Tiefgang, die Mucke, die lief lang, irgendwann wurde es hell. Der Kassensturz zeigte, dass ich's nicht vergeigte, die Bilanz war äußerst korrekt. Hab zwar sehr viel gezecht und auch alles geblecht, aber dennoch lief's für mich perfekt. Denn der Wirt bin ja ich und das bedeutet für mich, ich hab mir alles selbst zugesteckt. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus. Ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde, und auf mich geht jede letzte Runde. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, da mach ich Überstunden, wenn ich sauf, sauf, sauf. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier, und wenn ich schließe, setze ich mich selbst vor die Tür. Ich war nie ein Streber, doch meine Leber sagt mir, ich arbeite zu viel. Jede Nacht am Saufen, halt den Laden am Laufen, das ist ein gefährliches Spiel. Der Spaß ist mir lange schon komplett vergangen, wer hätte das je kommen sehen? Die eigene Bar ist nicht nur wunderbar, sondern manchmal auch recht unbequem. Wenn die anderen wieder öffnen dürfen, höre ich auf, daheim zu schlürfen. Doch so lange muss ich noch durchstehen. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, hier bei uns im Treppenhaus. Ich bin der Wirt und auch mein bester Kunde, und auf mich geht jede letzte Runde. Ich mach jetzt meine eigene Kneipe auf, da mach ich Überstunden, wenn ich sauf, sauf, sauf. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier, und wenn ich schließe, setz ich mich selbst vor die Tür. Da gibt es Gin, Rosé und Schnaps und Bier, und wenn ich schließe, setz ich mich selbst vor die Tür.
Gästeliste Geisterbahn.